Happy Shooting, Folge 503, Wiener Synchronwürstchen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
EnjoyCamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, jetzt habe ich auch alle Lautstärkeregler hochgezogen hier.
Das hilft. Diese Fehlstart immer, das ist. Das
kriegt zum Glück keiner mit, weil das ja vor der Aufnahme passiert.
Doch, die live zuhören, kriegen das mit.
Die kriegen das mit, aber die dürfen auch. Die dürfen Spaß
mit
allen, haben.
Mit und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Und dann wird mir hier noch der Sound weggedreht.
Ja, der George geht vor. Das ist so.
Unser Freund George.
Ja, das ist ganz.
Herr Nussbaumer.
Ja, super Stimme.
Ja, toller Musiker. 503, happyshooting.de. Wir sind der Podcast rund um die Fotografie und.
Wahnsinn, ne?
Ja, 503.
503. Es ist unfassbar.
Gut.
Ja, aber wir fangen einfach ganz kurz und ganz schmerzlos an, damit wir auch ganz kurz und schmerzlos zum.
Du hast vorhin gesagt, es wird eine kurze Sendung. Und dann hast du gesagt, nee, doch nicht. Also was jetzt?
Ich habe nicht gesagt, doch nicht. Ich habe etwas gestutzt, als ich also, dann doch in unsere Shownotes geguckt habe.
Übrigens, hast du jetzt, wo wir gerade noch am Anfang der Sendung sehen, hast du die, also du hörst ja wahrscheinlich ab und zu mal Freakshow.
Ja.
Mit ihrem Previously.
Ja.
Also mit dieser Intro.
Ja.
Und
Previously.
Und genau, Freakshow. Genau. Und heute höre ich, Mincorrect, methodisch inkorrekt.
Ja. Yeah.
Die gerade, irgendein Hörer hat den einen Previously gebaut aus der letzten Sendung.
Nein.
Ich habe jetzt gerade die größte Befürchtung, dass uns das auch irgendwann passieren wird.
Ich möchte auch eins. Also wenn uns jemand einen Previously bastelt, dann senden wir das hier auch.
Ich habe mich echt beömmelt, weil die haben in der letzten Sendung haben die so etwas weniger, etwas Themen gemacht, wo sie immer kichern mussten.
Okay.
Wo es dann so um Sperma ging und solche Geschichten.
Und da müssen die kichern.
Da müssen die kichern, vor allem der Herr Remford, der ist da irgendwie, glaube ich, noch sehr kindisch. Und das hat dann natürlich jemand sofort verhackstückt.
Man weiß natürlich
fand
auch nicht,
wie
viel Alkohol im Spiel war.
Nein, macht uns bitte keins. Das ist wäre zu peinlich. Nein, nein, nein. Bin streng dagegen.
Also Chris möchte keins, ich möchte eins. Ich könnte es auch nur auf einem Kanal spielen. Wäre auch okay.
Links oder rechts?
Kriegen wir alles hin.
Da werden die dich mit Ohrhörern hören, werden auf die Barrikaden gehen. Lass uns loslegen mit anderen Geräuschen. Geräuschrätsel von Thomas diesmal. Hast du das schon? Oh, nee.
Ja.
Also Thomas kriegt erstmal den Preis für das langsamste Aufziehen einer Kamera.
Er will ja auch nichts kaputt machen. Ne?
Ach so, ich habe nicht geguckt, was es ist. Wir werden es am Schluss der Sendung auflösen.
Lösen wir auf, natürlich.
Bedanke ich mich mal. Diese Sendung nehmen wir übrigens auf am 11. April 2017. Ich wollte gerade 2015 sagen.
Wie kommst du jetzt darauf?
Gut, das ist nicht mein Tag heute. Ja.
2017, Folge 503.
Ich peppel ja auch gerade eine defekte Synology hoch und bin irgendwie gerade mit Gedanken ganz woanders, aber ist okay. Nein, wir sind am 11.5. jetzt hier live, also wer jetzt am Dienstag den 11.5. zuhört, hat uns live und kann uns auch Fragen reinwerfen. In den Slack auf Kanal HS Fragen, auf Twitter mit Hashtag HS Frage, auf Google Plus und Facebook an den üblichen Stellen.
Du ist was üblich.
So, und
Ich mach zu viel glaube ich. Aber wir haben, was Schönes bekommen.
Ja, nicht nur bekommen, sondern das hat tatsächlich hier sich ein paar Wochen hingezogen, weil hauptsächlich, weil ich nicht so schnell geantwortet habe. Und es gibt ja einen Feed, also den ihr jetzt gerade hört, wenn ihr den abonniert habt in eurem Podcatcher, dann also in einem Podcatcher, auch ein doofes Wort, Podcast-Client.
Das ist viel ist einfacher.
Ein englisches Wort. Aber es ist einfacher zu verstehen für die Leute, weil Client haben sie schon bei anderen Sachen.
App. Das ist eine Podcast-App.
Also da, wo ihr eure Podcasts bekommt, da habt ihr jetzt ja auch irgendwie Happy Shooting eingetragen und dann kommt immer jede Woche die neue Folge. Und aus technischen Gründen ist es uns nicht möglich, alle Folgen inklusive Folge 1 und 2 und 3 und alles bis 503 da reinzupacken. Da wird das nämlich zu groß und dann fliegen so ein paar Sachen. Wir können das machen, aber
dann geht halt alles kaputt.
Dann fliegt so ein paar Sachen, fliegen da durch die Luft und machen Peng. Also haben wir den beschränkt auf 65 Folgen und haben dann irgendwann mal mit Hilfe aus der Community so ein Archivfeed eingerichtet. Mhm. Also quasi ein alte Folgenfeed, der ging dann irgendwie erstmal von 1 bis 150 und dann hat der Hörer, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, der hat uns dann noch hat uns den gebastelt quasi aus der Website rausgebastelt sozusagen, hat dann nochmal einen zweiten gemacht, der dann hat den erweitert auf 300 Folgen und dann stoppte das. Das heißt, wir hatten jetzt irgendwie Folge 0 bis Folge 1 bis 300 und dann lange nichts und dann irgendwie Folge 440 bis irgendwas. Also da war ein Riesenloch drin. Und das geht natürlich nicht. Dachte sich auch Sascha und hat gebastelt und dann hat er uns noch das hier geschickt.
Hallo, Happy Shooting. Ich bin Sascha und das ist meine Kamera. Meine erste Digitalkamera hatte ich etwa 1997. Das war so ein Ding mit 320x200 Pixeln. Ich glaube von Mustek. Erst vor der Zuschnittstelle zum Bilder runterladen. Naja, zwischendurch habe ich mir dann auch immer wieder eine neue Kamera gekauft, aber so wirklich zum Fotografieren, nee, da kam ich nicht. Jetzt habe ich euren Podcast gefunden und habe dadurch erstmal angefangen zu verstehen, was Fotografieren eigentlich wirklich ist. Gelernt habe ich schon echt viel, doch irgendwann kam das Ende des Podcasts halt immer näher und näher. Happy Shooting Deprivation machte sich breit. Ich suchte, ob man die alten Folgen auch noch irgendwo bekommt und bin dann halt auf happyshooting.de gelandet. Juhu, da sind alle Folgen. Aber wie bekomme ich die jetzt auf mein Handy? Ach da, ein alter Folgenfeed. Aber Mist, da fehlt was, der geht ja nur bis 300. Naja, dachte ich mir, mache ich halt einen eigenen Feed. Ob den auch vielleicht jemand anders gebrauchen könnte? Ich schrieb mal fix an info@happyshooting.de und habe angeboten, einen aktuellen Feed zu erstellen. Naja, nach gefühlten 100 E-Mails mit Chris haben wir dann auch die letzten Kleinigkeiten gerade gezogen, sodass der Archivfeed jetzt halt wieder aktuell ist. Was aktuell halt so beim Archivfeed heißen kann. Der Feed hinkt jetzt genau immer ein Jahr hinterher, sodass dort jetzt gerade Folge 451 aktuell ist. Wie dem auch sei, ich werde jetzt auf jeden Fall etwa 10 Jahre in die Vergangenheit reisen und weiter Happy Shooting hören. Vielen Dank, Boris und Chris, für den tollen Podcast. Bitte, bitte, macht weiter so. Und jetzt, 3, 2, 1, Happy Time Traveling. Vielleicht kommt da jemand mit?
Super, klasse.
Ist geil.
Also, Sascha hat sich hier reingekniet. Wir haben tatsächlich, 100 E-Mails nicht, aber so immer so 10 bis 15 E-Mails hin und her geschickt, weil man halt noch so ein paar Sachen klären musste, wie das jetzt funktioniert. Also er hat jetzt das tatsächlich bei sich in ein System importiert, das läuft auf seinem Server und wir legen quasi jede Woche eine neue Kopie davon an. Also jede Woche kommt eine Sendung dazu. Ja, und die überlappen sich auch nur so ein kleines bisschen. Und das heißt, wer jetzt irgendwie Happy Shooting neu findet und dann sagt, oh, wo ist denn der ganze alte Rest, der kann ja einfach den alte Folgenfeed abonnieren und der wird dann quasi jede Woche, während eine Folge aus dem aktuellen Feed hinten rausfällt, wird dann beim alte Folgenfeed eine hinzugefügt mit ein bisschen Overlap. Ja. Das ist eigentlich schon alles. Ihr geht am besten, wer das möchte, also man kann auch, wenn man einen entsprechenden Podcast-Client hat, kann man auch einfach dann sagen, download alles, dann bricht bei uns wahrscheinlich der Server zusammen, aber das müsste gehen, ihr könnt es ja mal testen. Nee, das ist ja alles gecached, das wird schon
alles gecached, das klappt, ja.
Das findet ihr auf happyshooting.de, dort unter Menüpunkt Sonstiges und alte Folgen, wer den bisher schon abonniert hatte. Manche hatten den bisher schon abonniert, diesen Feed. Also ihr müsst ja euch hier per Copy und Paste rausziehen, diese URL. Und ich glaube, wer den bisher abonniert hatte, ich muss das gerade mal schauen, das wird natürlich alles mitgeträgt. Da sind so ein paar hundert Leute, also es ist jetzt nicht wirklich riesen viel. Aber nö, ist doch cool. Also wer das möchte, abonniert euch den. Wer ihn schon hatte, hat sich dann gewundert, dass vor ein paar Tagen plötzlich viele Episoden dazu kamen. Wir haben das tatsächlich so hinbekommen, dass die alten Episoden, dass das quasi nahtlos ineinander überging. Also wer jetzt das Gefühl von euch hat, er möchte das alles immer schön vollständig haben, auf die Weise kriegt er das jetzt hin.
Also wer auf Download alles drückt, sollte sich aber nicht wundern, wenn das über 40 Gigabyte werden. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt.
Das ist viel. Also habt Platz auf eurem Device oder sonst wo. aber wer möchte, wir können aus medizinischen Gründen auch wirklich nur davon abraten, alles nachzuhören. Da kriegt man komische Zuckungen und so.
Ja, oder findet die absolute Erleuchtung, man weiß es nicht.
Also Sascha auf jeden Fall ein dreifaches Hello und hoch und überhaupt.
Ja, das ist eigentlich so, wie Internet und Community sein sollte. Ne? Jemand braucht etwas für sich selbst, macht es halt einfach und stellt es dann allen zur Verfügung. Das ist einfach geil.
Das ist völlig der
große, große Klasse.
Und das haben wir halt jetzt tatsächlich so eingebunden, dass das jetzt auch jede Woche irgendwie abgedatet wird.
Super.
Cool. Ich bin völlig happy. Hört man das?
Wollen wir mal gucken, ob wir den kleinen Dämpfer verpasst kriegen?
Willst du mich ärgern?
Ach, na, ich nicht. Der Kai hat uns nämlich was geschickt, und zwar zum Thema Adobe. Solltet ihr Adobe-Produkte wie Lightroom, Premiere Pro oder andere unter Windows einsetzen und ihr solltet schon Windows 10 benutzen, dann wartet vielleicht besser mit diesem aktuellen Windows 10 Creators Update. Ich habe auch keine Ahnung, warum das so heißt. Ich bin da irgendwie, obwohl ich mit Windows noch arbeite, nicht so richtig auf dem Laufenden. Denn der Kai schreibt hier, hallo ihr zwei, eben flog in Twitter ein Retweet von Detailbilder an mir vorbei, dass es ein Problem zwischen dem nächsten Windows 10 und Adobe geben würde. Da das nicht mehr so lange hin ist, ist eine Warnung vielleicht angebracht, 3.1 Foto. Ja, und das ist ein Bericht, wo eben gesagt wird, dass die ersten, die dieses Creators Update schon haben, da Probleme haben mit Lightroom und eben auch Premiere Pro. Und Probleme äußern sich dahingehend, dass die Programme zu sporadischen Abstürzen neigen. Und das ist natürlich nicht unbedingt das, was man haben möchte.
Gerade weil man ja mit solchen Programmen eher zu den Creatoren gehört.
Ja.
Für die das Update ja gemacht war.
Ja, das ist also nicht so clever. Jetzt ist es aber, also ich würde da bei solchen Updates von Microsoft auch nicht sofort mit dem Finger auf Adobe zeigen. Auch Microsoft macht da gerne mal irgendwelche Dinge, die nicht so schön sind. Aber bei Adobe wissen wir, dass sie auch Dinge machen, die vielleicht nicht so ganz systemkonform sein könnten.
Adobe doch nicht. Also
und,
bitte.
Weiß ja, wenn der eine links rum falsch geht und der andere rechts rum falsch geht, dann geht's immer weiter auseinander. Vielleicht ist das hier passiert. Ich weiß also die genauen Ursachen nicht. Fakt ist nur, solltet ihr Windows 10 einsetzen und Adobe-Programme benutzen und darauf auch angewiesen sein, dann wartet vielleicht besser noch mit dem Creators Update und haltet mal die News-Ticker zu dieser Problematik im Auge. Behaltet das im Auge. Nicht, dass ihr da auf die Nase fällt mit. Wäre ja schade drum, ne?
Na gut.
Ich weiß ja nur, dass Adobe hat ja, ich glaube, CC ein Update gebracht, gerade erst wieder. Ne? Mhm. Weiß jetzt nicht, wie lange
das
her ist.
Ja,
Punkt 9 oder so, war da nicht
irgendwas? Irgendwie so. Ich habe es reingespielt,
dann ist es tot. Dann haben sie einen Bugfix wohl gemacht mit Panoramen und Speicherlücken wollen sie geschlossen haben und sowas. Ich weiß jetzt
also
nicht,
ob das schon... Also das übliche Leaks für zukleben und so, ja.
Genau. Ja. Da habe ich jetzt noch nichts Negatives von gehört. Nun ja.
Nun gut.
Ja. Das nächste. Der Sailor, der uns hier immer mit interessanten News versorgt, finde ich übrigens prima, weil ich schaffe es nicht, alle möglichen Kamera-News-Ticker gleichzeitig im Auge zu behalten und bin da ein bisschen auf euch angewiesen. Und ja, an dieser Stelle mal einen großen Dank. Es geht um Sony und eine Roadmap, die wohl veröffentlicht wurde. Und
da frage ich dich mal, wie viel Megapixel hast du? Was sind deine meisten Megapixel, die du hast?
Du meinst alle Kameras zusammen?
Du kommst wahrscheinlich immer noch nicht daran, oder?
Nein. Ich weiß gar nicht, was hat mir meine Kamera? 16, glaube ich. 16, irgendwas.
Weiß auch nicht.
So in der Größenordnung. Ja, und Sony plant jetzt einen 150-Megapixel-Sensor für 2018, also nächstes Jahr. Und zwar schreibt heise.de hier, dass es sich um einen Mittelformatsensor handeln soll. Das finde ich nun schon wieder etwas spannender. Mit, jetzt halte ich fest, 55 x 41 Millimeter.
Das ist immer noch nicht die 6x6 Zentimeter, die das analoge Mittelformat hat.
Nee, aber schon viel weiter vorne als so die bisherigen klassischen Mittelformatsensoren, die so bei 44x33 liegen.
Ja.
Also schon mal einen Zacken größer. Spannende Sache, wer weiß, in welche Kameras das kommt. Auf der Roadmap ist halt verzeichnet, dass es eben nicht nur für den Fotosektor, also wie soll ich sagen, fotografischen Sektor ist, sondern auch für Überwachung oder Luftaufnahmen geeignet sein soll. Und es wurde der Vergleich hergestellt mit, ja, was soll denn das, 150 Megapixel? Canon hat doch schon seit anderthalb Jahren 250 Megapixel. Ja, das stimmt, aber experimentell und jetzt nicht wirklich käuflich zu erwerben. Das heißt, die haben eine experimentelle Kamera mit einem 250 Megapixel Sensor, aber im APS-H-Format. Das ist kleiner als Kleinbild. So Faktor 1,3. Also ist was völlig anderes und tatsächlich eher so für Überwachung gedacht.
Also zuerst dachte ich ja, oh Gott, jetzt kommen die und machen hier wieder hier Prototypenvorstellungen und so weiter, ne, wie es halt so zum Beispiel die Autoindustrie macht, die haben ja immer irgendwie Kirk, unser Konzeptauto für 2025 oder so.
Was dann nie kommt.
ich hasse sowas. Aber man muss ihn zugute halten, Sony ist da jetzt nicht irgendwie in die Presse gegangen und haben rumposaunt und macht mal, sondern das hat irgendjemand aufgespürt, da ist irgendeine so Roadmap der Sony Semiconductor Solutions Corporation, wo das drin steht. Also das ist jetzt irgendwie quasi, da hat das irgendjemand rumgeschnüffelt.
Mhm. Genau.
Na, also kein Leak.
Ja, naja, sie veröffentlichen halt ihre Roadmaps auch für ihre Businesspartner.
Und haben halt jetzt nicht irgendwie gesagt, ey, wir sind die Besten. Und dann ist das schon wieder okay. Aber ich dachte zuerst wirklich, das wäre so, naja, wie es halt
die Hersteller machen. Nein. Das ist erstaunlich eigentlich, gerade bei Sony hätte ich mehr Brimborium erwartet, aber das wird dann wahrscheinlich erst kommen, wenn der Sensor da ist und auch wirklich in Kameras dann zu finden ist. Dann keine Ahnung. Die Frage ist, ob Sony selbst Mittelformatkamera anbieten wird. Wir wissen es nicht. Ist noch ein Jahr hin. Vielleicht haben sie was in der Mache. Vielleicht sind sie aber selbst ganz ruhig und andere bauen es halt ein.
Ich glaube ja, die machen das nur, damit sie dann auch wieder neue Objektive verkaufen können mit noch besserer Auflösung und noch teurer.
Größerer Bildkreis natürlich.
Ja, Mittelformat.
Ja, brauchst du 55x41. Das ist schon ordentlich.
Ja.
Also das ist das 6x4 Format hast damit erreicht.
Ja, aber 6x6 ist 6x6 im analogen Bereich, da gibt's auch schon immer Objektive dafür. Also das ist jetzt nicht so, als ob das nicht ginge.
Nö, warum auch nicht?
Also.
Also ist, ich bin gespannt, was da kommt. Das Besondere übrigens an diesem Sensor, haben sie da geschrieben, dass er rückseitig beleuchtet wird. Das kennen wir eigentlich bisher so von den kleineren Sensoren.
Ich finde das so irreführend, diese Bezeichnung, die geht mir auch auf den Sack. Mir geht heute einiges auf den Sack.
Ja, das geht heute über
alles auf den Sack. Ja, diese Bezeichnung, Backlit. Ne? Backlit
das heißt aber nicht, dass das Licht um die Ecke gelenkt wird, sondern wird einfach andersrum eingebaut.
Das heißt auch nicht, dass die hinter dem Sensor irgendwie eine LED eingebaut haben, die dann leuchtet oder so.
Das wäre natürlich clever. Da könntest du ja Licht einfach drauf schicken.
Wenn du Fotos machst und dann sagst du, ich mache da noch ein Backlight dahinter, dann machst du ein Licht dahinter, was leuchtet.
Das ist ja voll super.
Scheiße. Und dann hast du einen Sensor, der leuchtet. Also quasi ein Projektor, ne?
Wahnsinn.
Aber nee, genau das ist es halt nicht, sondern die haben quasi die Elektronik auf dem Sensor, die Drähte, die ganzen Transistoren und sonst was und Gates, die da drauf sind, haben die quasi auf die Rückseite verlegt. Und das ist dann so, als ob der Sensor umgedreht wäre.
Genau.
Also mit der Rückseite nach vorne zeigen würde.
Die einzelnen Pixel können dadurch halt größer sein, mehr Licht empfangen.
Genau.
Eigentlich ganz clevere Idee, war halt.
Das ist nicht so viel Gerümpel im Weg.
Bis vor ein paar Jahren war das nicht möglich, dann ist das in die kleinen Sensoren reingekommen und ja, wenn die das jetzt im Mittelformat so bauen können, warum nicht? Ist doch cool. Finde ich jedenfalls eine interessante Entwicklung und ja, ob man 150 Megapixel braucht, das überlasse ich mal anderen. Ich finde meine 16 Megapixel RAWs schon irgendwie ganz schön groß und ja, muss auch alles irgendwo gespeichert werden. Ja. Ich habe neulich erst wieder eine Aufnahme gesehen, das ging bei Facebook rum, von einem Mittelformat, ich glaube der Fuji war das. Die hat wie viel? 50 Megapixel oder so? Was? 50, knapp über 50. Und war ein Porträt, also ein Headshot, ein Kopf-Schulter-Porträt und dann rangezoomt in Lightroom quasi aufs Auge nur. Und dann halt noch ein bisschen vergrößert in der Zoom-Stufe, damit man auf dem Retina-Display auch noch was sehen kann. Und ja, da hast du dann nur noch die Retina von auf dem Retina-Display. Also das der Retina vom Auge auf dem Retina-Display. Und ja.
Was?
Du könntest im Grunde genommen einen A3-Ausdruck nur von der Augenfarbe machen, der Struktur vom Auge. Könntest wahrscheinlich für.
Also Login. Retina ist die Netzhaut, die ist genau, innen drin.
Genau.
Aha.
Und ja. Ja, du siehst halt die Augenfarbe. Also das
die
ist
die Augenfarbe. Die ja, Augenfarbe ist die Iris.
Stellt ja.
Also das war
ein Wortspiel. Es war mir schon klar, dass dich das auch ankotzt. Kannst nachher an deiner Synology weitermachen. Nee,
wir müssen aber korrekt bleiben. Wir müssen aber schon sachlich
Stell
korrekt
dir vor,
bleiben.
Du siehst auf dem ganzen Bild, siehst du den ganzen Kopf und die Schultern und die Haare und die Beleuchtung und dann zoomst du ran und siehst nur noch das Auge.
Ja, dann siehst so, du das auch von außen,
dann siehst du... Viel interessanter ist vielleicht das nächste Thema. Da hat uns nämlich der Kai was geschickt. Oh, jetzt habe ich das Fenster groß gemacht. Das wollte ich gar nicht. Und zwar geht's um eine Kamera. Da ist nicht so ein großer Sensor drin, da ist nämlich ein kleiner Sensor drin, nämlich ein Micro Four Thirds Sensor. Kennst du, ne? Ich arbeite damit ja inzwischen.
Ja.
Und auch ganz erfolgreich und zufrieden.
Halbe die Diagonale vom Vollformat.
Genau. Schön schnuckelig, was natürlich für kleine Bodies und vor allen Dingen auch kleinere Objektive sorgt. Handlich, klein, leicht. Ja, und da gibt es von Yi, so einem chinesischen Anbieter, eine M1, die das Micro Four Thirds für Gedanken, genau, Micro Four Thirds Format einbaut und ja, damit auch kompatibel ist. Das heißt, du kriegst da alle MFT-Objektive dran und der Hammer an dem Ding ist halt der Preis. Mhm. Da kostet mich der Body $350. Ich weiß nicht, ob das Kit-Objektiv mit dabei ist oder nicht. Aber für $350 kriegst du eine MFT-Kamera mit 20 Megapixel, die 4K-Video aufnehmen kann und die so vom Look ein bisschen an Leica erinnern möchte.
Ja, so mit rotem Knopf vorne dran.
Ja, und wenn du ein Auge zuhältst und mit dem anderen ein bisschen blinzelst. Ne, so.
Aber sie haben sich da schon ganz schön bedient.
Ja, es ist rechts ein bisschen mehr Griff und so. Naja, aber es ist... Ich finde es nicht hässlich. Es ist ein sehr, sehr schlichtes Design. Warum nicht? Und für $350, das ist mal, wo ist der Haken, fragt man sich. Und dann kennst du ja Kai, also nicht unseren Kai Uwe, sondern den Kai Wong. Und der hat ja inzwischen seinen eigenen YouTube-Channel und hat sich diese Kamera mal angeschaut. Und da war ich doch, wie er, etwas schockiert. Denn das Erste, was er versucht hat, ist, dass er am Hafen Becken versucht hat, eine Landschaftsaufnahme zu machen von dem Wasser im Sonnenuntergang. Und der Autofokus hat es nicht geschafft, ein stillstehendes Objekt, und er hat ein Stativ benutzt, scharf zu stellen. Mhm. Er musste dann also tatsächlich in der Kamera erstmal einen Fokuspunkt auswählen und dann hat es dann geklappt.
Ja, was erwartest du bei der? Also so das Feature-Set ist fett und dick und kann angeblich alles und dann für $350.
Also der
mit zwei Objektiven, oder?
Das weiß ich nicht, ob die dabei sind.
Das hat so geklungen. Ich habe es jetzt nicht getestet.
Also das eine Objektiv hat, das war ein normales MFT, was er draufgesetzt hatte. Ich weiß nicht, ob das andere inklusive ist. Es kann sein, dass das Kit mit dabei ist, was jetzt auch nicht so schlecht abgeschnitten ist. Also die Technik, um die Essenz mal vorwegzuziehen, die Technik ist wohl super. Oder zumindest mal nicht schlecht. Also es ist ein guter Sensor mit einem okayen Rauschverhalten. Technisch macht das Ding was her. Die Bedienung, Touchdisplay, nur zwei Knöpfe auf der Rückseite, ist wohl ganz okay. Touchdisplay funktioniert, alles tutti. Aber die Software, mit der das Ganze angesteuert wird und die da drinne eben für ja, die Funktionen sorgt, die ist wohl unterirdisch. Also wie gesagt, der Autofokus, der stillstehende Objekte nicht scharf gestellt kriegt, also mit Action brauchst du gar nicht kommen. RAW und JPEG gleichzeitig geht nicht, du musst dich für eins entscheiden. Wenn du im Videomodus bist, dann siehst du nicht, welcher Autofokuspunkt aktiv ist und du kannst ihn auch nicht wechseln, musst also dann anhalten, wechseln, wieder starten. Er hatte ein merkwürdiges Flickern bei 4K-Aufnahmen, also das funktioniert wohl nicht sauber, vielleicht ist der Prozessor nicht schnell genug oder die Software einfach nicht optimiert genug. Im Video schildert er, dass es wohl nur einen Automatikmodus gäbe. Also zumindest hat er jetzt in seinem Review keine Möglichkeit gefunden, irgendwie eine Belichtungskorrektur während des Drehens einzustellen. Und ganz toll fand ich das, dass er am Ende irgendwo steht. Ich weiß nicht, ob das eine Messe ist oder so, wo er da rumläuft. Und dann hat er diese Kamera im Karton Und wie so ein Marktschreier steht dann da, hallo, hallo, wer will eine Micro Four Thirds Kamera geschenkt haben? Und dann alle gehen irgendwie weiter und sagen, haha, guter Witz. Und einer sagt, ja, hier, nimm ich. Und dann, ja, hier, nimm. Ja, wie ist alles? Ja, ja. So, ach so, ja, das war ja einfach. Naja, dann. Und dann verabschiedet er sich dann so, also Kai zu dem glücklichen Gewinner, enjoy it, it's rubbish. Sein Blick, ey.
Also ich habe jetzt hier gerade...
Ich finde es halt schade, weil die Kamera ist nicht hässlich, sie hat eine coole Technik drin, ne? Und dann auf dem letzten Meter vergeigen sie es mit der Software.
Also ich habe jetzt hier mal geguckt, man kriegt die über, also man kriegt die beim großen Online-Händler, kriegt man die hier mit Free Delivery und irgendwie kommt es, ich glaube, das kommt noch aus dem Ausland oder so, 369 €.
Und kommt vielleicht noch mit, Zoll drauf. Ne?
Mit dem 12 bis 40 mm Objektiv.
Ist schon dabei, okay.
Ist schon dabei, also für den Preis, und hat 1,5 Sterne. Allerdings erst 3 Reviews, aber tja.
Ja. Und es kann nicht an der Technik liegen. Also das, es zeigt aber auch wieder, dass eben solche Kameras zu bauen, solche Digitalkameras zu bauen, nicht eine einzelne Disziplin ist.
Natürlich nicht.
Ja, und das ist, also oftmals vergisst man das einfach, was man da in der Hand hält und auf welchem Niveau man da heutzutage anfängt zu meckern oder was man eigentlich als Standard, als gegeben nimmt, wenn du irgendeine Kamera kaufst. Das ist ja verrückt, weißt du, wenn mich in der Firma jemand fragt, hey, ich will eine Kamera oder für meinen Sohn oder meine Tochter eine Kamera kaufen, du bist doch da so involviert, was empfiehlst du denn? Das soll was Vernünftiges sein. Und im Grunde genommen kannst du eigentlich nur sagen, ja, wenn du keine konkreten Anforderungen oder ein spezielles Einsatzgebiet, wie jetzt eben Lowlight oder High-Fashion-Portrait-Shooting oder sowas hast, geh da raus, such dir die Preisspanne, in der du was ausgeben willst, und dann kauf halt. Machst nichts falsch. Jetzt würde ich natürlich sagen, aber lass dich nicht verleiten von Yi. Das ist dann so die Ausnahme, die man dann schon wieder nennen muss. Weil ansonsten sind die einfach alle sehr, sehr gut. Und dazu gehört eben nicht nur, dass dann ein technisch gutes Bild hinten bei rauskommt, was wir ja einfach mal voraussetzen, dass das so ist, sondern dazu gehört auch, dass die Bedienung gut ist, dass die Auslöseverzögerung gut ist, dass du mit den Einstellungen klarkommst, dass du schnell dadurch navigieren kannst.
Weißt du, was da jetzt passieren wird? Da kommt jetzt irgendjemand daher und baut eine gehackte Firma dafür.
Das müsste eigentlich kommen. So eine Magic Lantern oder sowas.
Genau, sowas in die Richtung. Leute, mach mal, weil
also, ich meine, wenn die Kamera das möglich wäre.
Für den Preis und dann halt irgendwie, dann muss man halt selber die Software machen. Das ist halt manchmal so.
Also das wäre natürlich der Knüller. Wenn das möglich wäre, dass du das Ding geroutet kriegst und dann da irgendwie so eine Magic Lantern drauf ballerst, ich glaube, dann könnten die richtig was da rausholen mal im Teil. Ja, ansonsten, ihr wisst, warum man lieber ein bisschen mehr Geld ausgibt. Zumindest haben wir es versucht, euch zu erklären. Die Software hat durchaus einen Wert. Das darf ich als Softwareentwickler auch mal betonen.
Das ist doch alles. Das ist doch nur Eigennutz, was du da machst.
Ja, ein kleines bisschen. Bisschen auch das hier, aber nicht nur.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ich will nämlich jetzt von dir wissen, was es mit einem Saugstativ auf sich hat.
Saugstativ.
Darf ich das nur benutzen, wenn meine Frau nicht zu Hause ist, oder?
Das hat auch nichts mit Staub zu tun und so weiter. Das ist eine kleine, also erstmal, Enjoy Camera unterstützt uns heute wieder. Und die haben mir für die Sibirien-Reise 2 Sachen mitgegeben, die ich dort auch mal angetestet habe. Und zwar ging es mir darum, mobil die Kamera irgendwo befestigen zu können. Also an einem Auto, an einem Schlitten, an was weiß ich. Und ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, da haben wir auch schon einige vorgestellt. Aber was zum Beispiel beim Auto immer ganz sagenhaft hilfreich ist, ist ein Saugstativ. Das ist ein Saugnapfstativ im Prinzip. Das hat unten einen Saugnapf und oben einen Stativkopf, der halt Kameras bis zu einer, ich sag mal, mittelgroßen Spiegelreflex ganz ordentlich halten kann. Das ist eins von Novoflex. Und das ist, allein deshalb kann man schon fast davon ausgehen, dass das nicht ganz gruselig ist. Und das ist es auch nicht. Also das ist relativ klein, das passt locker in der Hand.
Bin ich gerade überrascht. Ja, erzähl mal weiter.
Ja. Und wie gesagt, du machst damit an ebenen Flächen eben Sachen fest, zum Beispiel an Tischplatten oder Glasscheiben, Autofenstern und so weiter. Gibt auch noch einen Adapter für eine GoPro irgendwie dazu zu kaufen, glaube ich. und hat gibt's zwei Versionen, einmal nur das Saugstativ, wo man dann selber so einen Kugelkopf drauf machen kann, oder eben die Version, die ich jetzt hier habe, das ist die mit dem ja, der heißt Kugelneiger, Ball 19 Kugelneiger. Mhm. Das ist so ein kleines, aber relativ stabiles Ding, also gut gearbeitet. Ja, man kann nicht viel dafür sagen, ne, dazu sagen. Das ist halt, das hat so ein üblicherweise so ein Schnapphebel, also du machst das auf die Fläche, reibst es vorher noch mal ein bisschen ab, dass es, also musst nicht nass machen, aber so ein bisschen abreiben, dass da kein Dreck dazwischen ist, und dann tust du es auf die Fläche und drückst diesen Hebel rum und dann ist das Ding bombenfest. Also cool. Und hat es an der Seite noch so eine Nase an diesem Gummiunterteil, dass man es dann auch, wenn man es abmacht, so pft, abziehen kann. Mhm. Das ist das eine. Und das halte ich mal noch zurück für vielleicht irgendwie noch einen größeren Workshop zum Verlosen. Und das zweite ist das ActionPod. Ein flexibles Klemmstativ. Also du kennst diese,
ja.
Du kennst diese Stative, die so flexible Beine haben, so Gorilla-Pod und so,
ja,
Zeug.
Ja, genau.
So, und jetzt stell dir vor, man nimmt eins von diesen Beinen, macht das nochmal eine ganze Latte stabiler, aber auch so diese einzelnen Gelenke, die man dann so hindrehen kann, wo man sie möchte, macht auf die eine Seite eine sehr, sehr fest sitzende Klemme, mhm, also eine Federklemme. Mhm. Und auf der anderen Seite ein Stativgewinde.
Interessant.
Damit kannst du die Kamera halt mal eben schnell an Tischkante oder an Rohre oder Fahrradlenker oder so machen und dann oben aber mit diesem flexiblen Arm hinbiegen, wohin man es möchte. Das ist eben das Coole. Du hast quasi so einen Arm, den du bewegen kannst. Und da kannst du jetzt auch, sag mal, bis zu einer kleinen bis mittleren Spiegelreflex kannst du da alles Mögliche dranhängen. Sehr starke Klemme, ziemlich guter Halt, flexibel, bewegbar, und es ist tatsächlich echt robust. Und ist, also ich, das ist was, was ich mir, glaube ich, auch nochmal kaufen werde.
Das ist auch, ich gucke hier gerade.
Das wiegt auch nicht viel, weißt du, weil das
gibt es in
diese
zwei Längen. Einmal so knapp 18 Zentimeter lang und einmal knapp 23 Zentimeter lang, und einmal kostet es irgendwie 32,99 und einmal 41,99. Das ist okay.
Mhm. Aber wie gesagt, ne, also ich sehe gerade im Chat, dass Leute sagen, ja, das Gorilla-Pod ist aber da. Das ist das ist ein ähnliches Prinzip, aber es ist deutlich, deutlich stabiler.
Ja. Das ist so ein bisschen hier Casey Neistat. Wer den nicht kennt, der kann mal bei YouTube gucken. Der hat sowas in der Art. Der hat, glaube ich, auch so ein Gorilla-Pod.
Nee, oder der hat so ein Dreibein unten dran. Ja, ist,
ja. Ja, auch so ein gebogenes.
Aber das hier ist tatsächlich, das ist viel robuster.
Cool.
Also, schaut's euch
ganz
an.
Ganz kurz ein Wort. Diese Saugnapfdinger, die ich hier gerade sehe, ne? Das Ding kostet nämlich auch unter 40 Euro. Meine Erfahrung.
Die Version ohne den Kugelkopf kostet, glaube ich, nur 20 oder so.
Ja, das wollte ich mich gerade darauf hinaus. Und zwar diese Saugnäpfe. Ich hatte sowas viele Jahre lang für Navigationssysteme, weil ich da Beta-Tester war. Mhm. Und da habe ich diverse Saugsysteme gehabt, also diese Saugnäpfe mit diesen Hebeln und so. Und die halten am Anfang voll super. Das geht so ein Jahr gut, das geht manchmal zwei Jahre gut, wenn du die an der Windschutzscheibe hängen hast. Da hängen sie aber auch Tag und Nacht, ne? Und sind da der Sonneneinstrahlung und verschiedenen Witterungseinflüssen, also Temperatur
ausgesetzt. Massiven Temperaturschwankungen. Ja.
Ganz genau. Und das, wenn man das also wirklich outdoor einsetzt, diese Dinger, dann gibt das Gummi irgendwann auf und dann fällt es unvermittelt ab. Und das wird auch nicht wieder fest, weil das Gummi sich gedehnt hat. Wenn ihr sowas benutzt, achtet da ein bisschen drauf, dass ihr das, wenn ihr das irgendwo festmacht, nicht sagt, ach naja, das hängt da auch noch die nächsten 5 Jahre, sondern nimmt es lieber vorsichtshalber wieder ab, bevor euch die Kamera runtersemmelt. Und bei, was hast du gesagt, hier sehe ich es gerade, 19,23 kostet das Ding ohne Kugelkopf, also nicht mal 20 Euro. Vielleicht einfach mal so nach einem halben, dreiviertel Jahr, wenn ihr das wirklich regelmäßig outdoor einsetzt, einfach mal einen neuen Saugnapf zur Sicherheit holen. Das wäre so ein Tipp von mir.
Wobei, das ist keine Outdoor-Einsatzgeschichte. Das machst du an Scheiben, und ich würde mal sagen, bevorzugt wahrscheinlich an Autoscheiben.
Ja, aber das meine ich durchaus auch mit Outdoor. Also wenn du das Ding jetzt an die Autoscheibe machst, um jetzt hier was weiß ich, hier so ein Karaoke-Taxi oder sowas selber zu filmen, dann ruhig wieder abnehmen nachts und reinnehmen, dass es klimatisiert ist, weil durch diese Temperaturenschwankungen eben dieses Gummi ausleiert. Und das bereut man, wenn es dann runterfällt.
Das ist richtig, aber ich mag jetzt hier keine Aussagen über die Langlebigkeit dieses Produktes machen, weil ich habe es nicht getestet.
Nee, diesen kenne ich auch nicht, aber ich kenne solche Saugnäpfe.
Den hier kennst du ganz sicher nicht.
Nee, den
der nicht. Ist, also wenn du den in der Hand hast, da wirst du wahrscheinlich die meisten Navi-Saugnäpfe irgendwie in die Tonne treten. Ohne Scheiß.
Ja, ich bin vorsichtig. Gummi ist Gummi und...
Das ist eben kein Gummi, das ist es. Das ist so ein, ich weiß auch nicht, was das für ein Material ist.
Ja.
Egal, auf jeden Fall ist das ziemlich, ziemlich geil. Sei kauft vorsichtig. Euch das... Holt euch das bei Enjoy Your Camera und wenn ihr 5% auf die Bestellung wollt, dann nutzt den Gutschein Happy Shooting 2017, Happy Shooting 2017 und wir danken ganz herzlich für die Unterstützung.
Genau. Na, nicht, dass noch jemand auf die Idee kommt, das in seinem Segelflieger außen dran zu poppen.
Ich glaube, den gesunden Menschenverstand sollte man nicht abschalten.
Meinst du?
Wer das tut, ist selber schuld.
Ja, du, wir hatten ja ein schönes Thema von Jürgen gekriegt, ne?
Ach so, vom letzten Mal
noch. Das Fotoabendbrot.
Also das, was wir quasi tun, um uns unser, die Kreativität und Motivation am Laufen zu halten.
Genau, oder
so eben. So täglich.
Und die Sachen, die man so macht, die eben nicht wow sind, sondern die man halt so macht. So, was so alles so anliegt. Da hatten wir in der letzten Folge mal so zwei Fragen von ihm abgehandelt, von seiner Monster-E-Mail. Und da haben wir diesmal auch wieder was, ne? Und da ist eine von seinen Fragen. Zitat von Jürgen: Habt ihr euch Fotoaufgaben oder Projekte vorgenommen?
Soll ich anfangen? Das ist schon die Frage. Ich kann gerne mal anfangen.
Ja, fang mal an.
Also, ja und meistens aber nicht langfristige Sachen, sondern die sind tatsächlich irgendwo in sich geschlossen. Also ich mache jetzt eher nicht so diese 365 oder 50, 52 Bilder Projekte, wo man sich da regelmäßig in den Arsch treten muss. Das muss ich im Prinzip bei den Reisen eh machen. Also ist das für mich, ich motiviere mich quasi aus den Geschichten, ergeben sich so ein bisschen aus den Fotoreisen. Mhm. Da zum Beispiel ist für mich immer wieder ein Projekt, wenn ich nochmal an den gleichen Punkt zurückgehe, also die gleiche Stelle zurückgehe, ging mir jetzt mehrfach so, dass ich halt Reisen zweimal gemacht habe und jetzt wieder in Sibirien und da ist mein Projekt eigentlich immer, du bist in der gleichen Umgebung, du musst jetzt neue Bilder suchen, du musst jetzt diese Sache nochmal aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen und das ist immer wieder spannend. Das ist immer wieder eine Herausforderung. Also ich denke ja, so Projekt ist ja, hat ja zum Ziel, eine Herausforderung zu sein. Also damit du dich da selber challengest und damit auch irgendwie weiter lernst und wächst dran. Und das ist für mich so die große Herausforderung, überhaupt neue Umgebungen irgendwie erleben, erfassen, kennenlernen, Stimmungen einfangen. Und als konkretes Ziel dann auch immer zu versuchen, möglichst gut da zu vermitteln, wie sich's dort anfühlt. Mhm. Also wenn du irgendwo bist, wo du noch nicht warst, dann gibt's ja neue Sachen zu sehen, aber auch neue, was weiß ich, neue Geräusche, neue Gerüche, neue was weiß ich alles. Und das zu vermitteln, ist das überhaupt nicht leicht. Und das ist für mich auch immer wieder so ein kleines Projekt dann. Ja. Das ist so, ansonsten, also in der Peripherie gibt's auch so kleine Projekte. Ich habe jetzt zum Beispiel hier die Wand hinter mir, die jetzt keinen hier interessiert, aber ich bin einmal die Woche halt auf dieser Radiosendung in den USA, die auch einen Livestream hat, also man sieht mich da auch und natürlich sieht man auch, was im Hintergrund ist und da die jetzt ein neues System einsetzen, was mit besserer Auflösung läuft, das Video, dachte ich, naja, das musst du halt auch mal noch da ein bisschen Gestaltung walten lassen. Also sprich, ja,
wenn du als Fotospezialist in einer Show bist, in dem Fotoblog, dann wäre es schon schön, wenn dein Bild auch ein bisschen...
Also es ist jetzt da hinten, genau, also Licht habe ich eh schon jetzt über die letzten ein, zwei Jahre so Stück für Stück abgegradet, bis ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich sage, jawohl, das Licht passt mir jetzt hier.
Das wäre in meiner Definition auch schon ein Projekt. Also das hast du ja auch über einen relativ langen Zeitraum.
Das ist ongoing.
Genau, hast du es immer weiter verbessert.
Genau. Das ist ongoing, aber jetzt halt auch noch so ein bisschen Setbuilding, obwohl ich da nichts wirklich gebaut habe, aber hinten mal den Schrank in die richtige Stelle geschoben, dass man den auch wirklich sieht. Mhm. Und was oben drauf steht, mal noch ein bisschen das Zeug dahingestellt, wo es auch sinnvoll ist. Wobei, da kommt das schon das nächste, die nächste Aufgabe, das will auch beleuchtet werden. da hinten. Momentan ist das eher so, der Raum hinten ist halt so beleuchtet, aber da geht schon noch ein bisschen was, das kann man noch ein bisschen besser machen. Also das Projekt ist noch nicht zu Ende. Mhm. Ja, und dann so als letztes auch noch kreatives Ding ist mein aktuelles Buchprojekt, was auch noch läuft.
Das ist ja auch ein was länger währendes.
Ja, 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 du, das ist der kreative Prozess, weißt du, du machst was und dann bist du ja jetzt nicht der Alleinentscheidende, sondern da gibt's jetzt auch noch Leute, die sich das nochmal aus einer ganz anderen Brille anschauen und sagen, ja, hier, aber kann man hier und da noch ein bisschen und so, und dann muss man sich das alles nochmal irgendwie aus einer anderen Perspektive selbst anschauen, und dann muss halt auch nochmal dran gearbeitet werden. Also manche Sachen muss man halt ein bisschen länger kneten, bis sie schön aufgehen.
Aber jetzt aus so einem Buchprojekt, da entstehen doch bestimmt auch noch kleine Unterprojekte. Also für die Illustrationen, da machst du ja mit Sicherheit die Fotos dann selber.
Also Fotos sind da natürlich ein Teil davon. Also ganz klar, das Buch, du schreibst das Buch, du hast dann auch an Stellen schon Bilder im Hinterkopf, die du gemacht hast und die du kennst, und sagst, oh, da passt das dazu, da passt das dazu. Dann hast du aber auch Ecken, wo keine Bilder da sind, aber wo welche gebraucht werden. Dann sagst du, oh, ich muss noch ein Bild erzeugen, was das und das und das zeigt. Und dann parallel dazu ist das Thema Grafiken. So ein Buch braucht Grafiken. Also wer das Analogbuch absolut analog gesehen hat, da ist eine ganze Menge an Grafikzeug drin, um halt auch Dinge zu erklären. Die mache ich nicht selber, sondern die macht auch hier mein Bruder. Und das heißt, mit dem dem muss man dann auch erstmal kommunizieren, was man da genau haben möchte. Und da lernt man dann auch nochmal so, ja, eine Kommunikationskomponente dazu.
Jo.
Ja, das sind so die wichtigen Sachen.
Finde ich aber schön, das passt ja zum Fotoabendbrot. Das heißt, du hast eigentlich ein großes Projekt, aber dein Fotoabendbrot ist dann, ja, jetzt muss ich hier noch ein Foto von einer Filmdose machen. So, das ist jetzt ist kein Wow-Bild, aber es muss ja trotzdem durchkomponiert werden. Ne?
Natürlich, also wenn ich da irgendwo ein Bild brauche für das Buch noch, dann muss ich das machen. Das ist, also Abendbrot, ich habe jetzt allein aus dem, also das Abendbrot ist ja eher so dieses, was machst du denn zu Hause für dich selber? Mhm. Das hier, das ist mehr so, ja, Teil von anderen Projekten, die ich halt irgendwie hier mache, weil ich sie, wobei ich mache ich auch für mich selber.
Eigentlich machst du alles für dich selbst.
Aber bist ganz schön egoistisch, machst alles für dich. Es sind alles irgendwie Projektchen.
Ja. Ja. Tja. Ja, kannst mal sehen, bei dir läuft eine ganze Menge Zeug, fotografisch betrachtet. Kunststück, du lebst davon. Mhm. Bei mir sieht das gerade ein bisschen anders aus. Ich war nämlich letztes Jahr irgendwann ganz schön runtergerockt, so von Geisteskraft her. Und habe dann dieses Jahr mir vorgenommen, mir mal nichts vorzunehmen. Also nichts zusätzlich vorzunehmen.
Auch ein hehres Ziel, ja.
Ja, das ist auch ein Projekt, aber jetzt vielleicht nicht ganz so, wie Jürgen das meint. Es war tatsächlich so, dass ich relativ gestresst war irgendwann und ja, ich versuche halt, also auch Dinge, die ich gerne mache, verursachen natürlich Stress. Man nimmt das gerne so als positiven Stress, so als, ja, als Push wahr. So, das bringt einen vorwärts, das macht einen Spaß, das ist irgendwie, ja, man jubelt und jauchzt. Aber am Ende ist man trotzdem müde und scholle und findet weniger Zeit, sich zu regenerieren. Und das will ich dieses Jahr mal ein bisschen ändern. Das heißt, ich versuche da ein bisschen mehr Freizeit zu schaffen. Natürlich nicht nur, um auf dem Sofa zu liegen, sondern es finden natürlich dann andere Projekte statt. Es gibt halt andere Dinge, die man tun kann. Und das kann eben auch mal sein, dass man die Wohnung umstrukturiert oder dass man mal aufräumt oder ja, aussortiert, ausmistet, sich neu einkleidet, verschiedene Dinge macht. Und einige wissen es schon, manche hören ja immer mal wieder neu zu, da kriegen das nicht so mit. Ich bin ja nicht hauptberuflich Fotograf, ich bin eigentlich hauptberuflich Softwareentwickler. Da gibt's im Augenblick auch jede Menge zu tun. Wir stehen kurz vor einem neuen Release und planen schon die nächste Version für nächstes Jahr. Da ist allerhand ja noch zu tun. Da muss man auch fertig werden, viele Gespräche führen, viele neue Funktionen reinbauen. Dann und wann habe ich auch mal einen kleinen Fotoauftrag oder mache eine Werbung oder sowas. Und die Workshops natürlich auch. Und ein Pferd haben wir noch. Wir versuchen, dass jeder von uns mal, also dass jeden Tag einer von uns beim Pferd ist. Und da bleibt am Ende einfach für die richtigen Fotoprojekte, also man wird wirklich sagt, ich will jetzt mein richtiges Shooting machen, ein TFP-Shooting oder sowas, da habe ich aktuell einfach ganz, ganz wenig Luft dafür. Und als ich mir das so hier zusammengeschrieben hatte als Antwort, ist mein Blick so ein bisschen durchs Büro geschweift an meine Wand, an der jetzt gerade immer mehr Fotos wandern. Und da würde ich schon sagen,
das ist doch ein Projekt.
Ist ein Projekt, das ich mir vorgenommen Natürlich. Habe, nämlich das Projekt Eingerahmt. Und das besagt, dass ich jede Woche eines meiner Bilder, also es muss kein neues Bild sein, aber dass ich eines meiner Bilder ausdrucke, das, also auch der Print gehört dazu, keinen bestehenden Print zu nehmen, sondern einen neuen Druck zu machen, auch mal auf verschiedene Papiere, das auch mal auszuprobieren, einen Rahmen dafür zu nehmen, das heißt, ich gehe auch los, kaufe Rahmen, entweder bin ich selber in der Stadt und suche einen aus oder ich klicke mir im Internet welche. Und das Ganze dann an die Wand zu hängen und je nach Bild eben auch mal mit einem Passepartout versehen und, oder mal nicht. Und habe jetzt auch einen Passepartout-Schneider hier, den ich dann mal ausprobieren möchte. Das ist durchaus ein Projekt. Ja, keine Ahnung, die Wand wird schon langsam voll, wie weit ich das führe. Aber das ist, ja, es ist ein Fotoprojekt, aber das läuft so ein bisschen nicht unter Herausforderung, wie du es vorhin so gesagt hast. Jedes Projekt müsste eine Herausforderung sein. Das würde ich nicht so sehen, sondern das ist eher keine Herausforderung, weil wenn ich keinen Bock habe, dann lasse ich es halt. Sondern es geht mir mehr darum, eine Routine zu entwickeln. Zum einen, nämlich drucken. Das mache ich eigentlich viel zu wenig. Mit den Druckereinstellungen klarkommen, mit den Profilen klarkommen, verschiedene Papiere kennenlernen von der Haptik her, von was welches Bild scheint mir auf welchem Papier am besten zu wirken. Ich scheine gerade so einen Hang zu Baryt-Papier zu entwickeln. Das gefällt mir ganz gut. Also da so ein bisschen mehr Wissen und ja Routine zu bekommen, das ist das eine. Und das andere natürlich, ich möchte mich mehr mit meinen Fotos beschäftigen. Ich habe halt sehr, sehr viele Bilder auf der Festplatte liegen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und es ist halt einfach schade, wenn man sie nicht mehr sieht. Manchmal läuft eine Diashow auf dem Fernseher, das ist dann mehr so Zufall. Dann und wann drucke ich auch mal eins aus und hänge das hier in den Flur. Das passiert aber auch nicht mehr so oft, wie wir das uns mal vorgenommen haben. Und deswegen habe ich gesagt, ich will jetzt hier mal so meine besten Bilder an die Wand bringen. Das ist so, das ist mein Fotoabendbrot.
Und das ist auch ziemlich cool, ne? Wenn man dann sieht, wie das wächst.
Das ist ziemlich geil, ja. Also das ist schon so. Also ich gucke dann hier schon an die Wand. Meine Tanja hat dann auch gesagt, es wäre schön, wenn ich mal wieder ein Bild vom Pferd mache oder an die Wand hänge und nicht immer nur andere Mädels.
Was?
Ja, ich habe ja von den letzten Workshops mit Models, da habe ich ja Probeshootings mit denen gemacht. Und da sind natürlich ein paar schöne Fotos bei entstanden und die hänge ich hier natürlich auch hin. Ja, aber es sind auch Fotos von Pferden und meine Schwester hängt jetzt auch schon die andere kommt noch. Naja.
Ja, Jürgen.
Ja, sehr schön. So sieht unsere Projekte gerade aus. Und er hatte ja auch noch gefragt, ob wir uns denn motivieren müssen, um zu fotografieren. Also die Frage lautet, müsst ihr euch motivieren zu fotografieren?
Also ich muss, also die Projekte motivieren mich, weil sie mir natürlich auch in irgendeiner Form ein bisschen Druck machen. Und der Druck, der mir hilft, das ist mich motiviert. Also das ist aber immer so bei mir, dieses, also ich erinnere mich früher dran, als ich noch viel in Bands gespielt habe, dass natürlich, um zu üben, das Üben alleine und nur um des Üben Willens ist doof, aber wenn du ein Ziel hast, in dem Moment motiviert das Ziel dich. Mhm. In dem Fall waren es dann Konzerte zum Beispiel. Ich aber wusste, wenn ich jetzt in 4 Wochen auf der Bühne stehe, dann ja, hab ich's besser drauf, sonst sehe ich scheiße aus. Und so ist das bei Projekten ja auch.
Ja.
Und dann hilft es auch, wenn die Projekte vielleicht ein Stück weit öffentlich sind. Also zum Beispiel ein Buch oder so. Wenn dann nämlich, wenn no du weißt, pressure. dass das hinterher irgendwie ein paar tausend Leute lesen werden, ja. Dann kriegst du auch das Feedback. Da kannst du dann davon ausgehen. Also ich meine, das macht jetzt, schreibt nicht jeder ein Buch, aber das kann man natürlich auch übersetzen in zum Beispiel, was weiß ich, eine Sache, die man halt unter im gemeinsamen Fotoclub irgendwie vorzeigt oder so und das ankündigt. Bei Fotografie ist es dann halt, sind es auch wieder die Reisen, ne? Das Thema Vorbereitung, da motiviere ich mich halt insofern, das sauber vorzubereiten, weil ich weiß, dann wird die Reise besser. Also für mich ist das zum Beispiel in Lightroom. Ne? Ich habe mobil halt Lightroom dabei und ich richte mir dann alles schon mal ein, inklusive der Sammlungen, die ich das packen werde, inklusive der Smart-Sammlungen, die dann irgendwelche 3, 4, 5 Sterne-Bilder für mich raussuchen. Mhm. Ich räume den Rechner auf. Überlege, was mit muss. Und was, wenn ich jetzt so Reisen mit Menschen mache, dann muss ich auch teilweise für andere noch mit überlegen, was mit muss. Also da wollen die Leute dann schon auch irgendwie noch ein paar Tipps haben, was sie da an Zeug mitnehmen sollen. Ist auch bei den Workshops genauso. Und
Das heißt, die Vorbereitung ist auch Teil deiner Motivation.
Ja, weil das irgendwie.
Vorfreude quasi.
Genau, ganz genau. Aber das heißt natürlich auch irgendwie. Also ich weiß, wo die Frage herkommt, weil natürlich viele dann nach einer Weile irgendwann mal dann so in so ein Loch fallen. Hm. Ist auch nichts Besonderes. Ich gestehe mir dann aber auch zu, mal faul zu sein und mal nichts in die Richtung zu tun und es einfach mal in die Ecke zu legen und mal 3 Wochen lang keine Kamera anzufassen. Auch das tue ich manchmal, bin auch nicht besonders oft. Aber wenn ich es dann doch mal tue, dann schimpfe ich auch nicht mit mir selber. Ne? Dann bin ich auch irgendwie nett zu mir. Dann dieses, oh Gott, ich sollte und schlechtes Gewissen und so, das bringt keinen weiter. Das bringt einen selber noch am wenigsten weiter.
Ja, das heißt, wenn du das nämlich tust, also wenn man sich selbst dafür gedanklich bestraft, dass man jetzt schon wieder nicht mit der Kamera losgegangen wäre, dann ist das, glaube ich, so eine Teufelsspirale, weil dann zieht man sich immer weiter runter. Und wenn man einfach den anderen Weg geht, so wie du das machst, dass du sagst, ich habe jetzt mal keinen Bock. Ich lasse jetzt mal liegen, ich mache jetzt mal was anderes. Weil es gibt ja eigentlich immer irgendwas zu tun. Oder ich gehe einfach mal nur spazieren und guck mal nur mit den Augen. Oder ich atme mal tief durch und nehme mal wieder die Umwelt besonders wahr, ohne durch den Sucher zu gucken. Dann hat man irgendwann auch von sich aus wieder Bock und sagt, ah Mensch, schade, dass ich jetzt die Kamera nicht dabei hatte. Und zack, beim nächsten Mal hast du wieder mit. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich da selbst nicht böse ist. Muss man aber auch erstmal lernen.
Ja, und dann bringe ich mich halt so als Motivation, bringe ich mich auch einfach gerne eben in diese Situationen, in denen ich dann muss. Also wenn ich auf einer Reise bin und dann am Abend müde bin, dann kann ich aber trotzdem nicht irgendwie den Rechner einfach in die Ecke legen, sondern dann sage ich, nee, ich muss noch die Bilder importieren, ich muss noch Batterien laden, ich muss noch dies und dies tun. Und das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, weißt du, wenn du in die Muckibude gehst und dann fertig bist und dann sagst, nee, jetzt mache ich aber noch 2 Runden, weil ne, dann, und dann fühlt sich hinterher trotzdem cool, weil das halt dann irgendwie durchgezogen hast. Und in dem Moment, wo du dich in Situationen bringst, durch Öffentlichkeit, durch Zusagen, durch geht halt nicht anders, dann ist die Motivation quasi vollautomatisch da. Also bei mir funktioniert das prächtig.
Das ist eine gute Voraussetzung. Ja, ja, ich habe also so wie Jürgen das da geschrieben hat, kann ich ihm erstmal bestätigen, dass das bei mir auch vorkommt, dass die Motivation mal fehlt. Also, dass man ja sich irgendwie den Arsch treten muss oder glücklich bist du, wenn du den Tritt von außen quasi kriegst, weil du halt Termine nun mal einfach hast, wenn du einen Auftrag hast, dann weiß ich nicht, also ich hatte noch nicht den Fall, dass ich keinen Bock für den Auftrag hatte. Das ist dann in der Regel tatsächlich so diese Vorfreude da drauf und so dieses Lampenfieber, was einen dann eigentlich wach hält dabei. Aber so zum Fotoabendbrot, ja, das kommt schon vor, dass ich auch keine Lust habe, jetzt Fotos zu machen. Und ich habe das mal jetzt im Hinblick auf diese Frage versucht zu analysieren, warum das immer mal wieder passiert bei mir. Und beim letzten Mal, als das passiert ist, das ist noch nicht so lange her, da habe ich dann mal wirklich innegehalten, die Augen zugemacht und gesagt, warum genau willst du jetzt die Kamera nicht mitnehmen? Oder warum genau hast du die Kamera jetzt dabei, aber lässt sie jetzt bewusst in der Tasche und machst jetzt keine Fotos? Und das ist jetzt sehr kurios, weil die Antwort darauf war, ich hätte schon Lust, die Fotos zu machen, aber ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, dann hinterher zu Hause die Bilder, dann Speicherkarte in den Rechner und in den Rechner Lightroom starten und die Bilder importieren und dann verschlagworten und dann muss es noch bearbeitet werden und dann müssen sie noch online gestellt werden oder ausgedruckt werden und eigentlich könnte ich in der Zeit auch andere Sachen tun. Der Witz ist bloß, in der Zeit, wo ich dann andere Sachen tun könnte, tue ich ja auch keine anderen Sachen, weil das ist ja auch aufwendig und eigentlich bin ich dann traurig, dass ich keine Bilder habe. Und ist sehr merkwürdig. Das muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie mit einem anderen Gedankentraining abgestellt kriegt, diese Trägheit davor, die Speicherkarte in den Rechner zu stecken. Jammern auf hohem Niveau.
Ein ordentlicher Workflow soll dann da ja schon irgendwie
behilflich
sein dabei.
Also wenn einer einen Workflow hat, ne? Ich bitte dich. Es ist wirklich Jammern auf extrem hohem Niveau, aber es ist irgendwie ganz, ganz kurios eigentlich. Naja, aber er fragte ja, was uns dann motiviert. Und es gibt natürlich diese Fälle, wo ich dieses Gefühl habe, aber dann trotzdem Fotos mache und mich eben, wie du auch sagst, hinterher natürlich umso mehr darüber freue, dass ich es gemacht habe. Weil die Motivation jetzt zum Beispiel eben wieder mein eingerahmtes Projekt, die Bilder an der Wand zu sehen. Oder eben Fotos zu haben, mit denen ich Kalender machen kann. Sei es für uns selber oder sei es als Geschenk. Und dann Freunde zu besuchen und zu sehen, die hängen tatsächlich unseren Kalender an die Wand.
Das tun die nur, wenn ihr zu Besuch kommt.
Das kann ja sein. Du, das können sie machen, solange sie mir das nicht
die
sagen.
Die Ninkes kommen, schnell hol den Kalender raus.
Genau, wie man das so macht. Wenn die Oma kommt, ne, dann wird schnell umdekoriert. Oder wenn du halt für Kunden, wenn du Shootings gemacht hast, das letzte Shooting, so ein kleines Familienshooting, was ich hatte, wenn du das Feedback kriegst und denen gefallen die Fotos und dann melden sich irgendwann Freunde von denen und sagen, Mensch, das sind ja geile Bilder und so weiter. Wenn dich Bekannte eben ansprechen, dass sie auch mal gerne eine Fotosession haben wollen, so nach dem Motto, ja, wollen wir nicht mal irgendwie, jetzt gerade kürzlich passiert, eine Bekannte, die auch wirklich sehr, sehr tolle Fotos macht, durch Zufall habe ich Bilder von ihr gemacht, sie fragt gleich nach, ob sie die bei Facebook hinstellen darf, ich sage, ja gut, du, mach, ne? Und hat sie gleich angeboten, ja Mensch, dann müssen wir mal zusammen raus. Und also weil sie auch ein Pferd hat, dann mache ich ein paar Fotos von euch und du machst ein paar von mir und dann sind wir quitt. Solche Geschichten, das motiviert dann. Oder eben eine Tanja, die dann sagt, nimmst du auch die Kamera mit? So mit einem süffisanten Lächeln, so, weil sie möchte gerne ein paar Fotos haben. Auch eine gute Motivation. Und ja, ich gebe zu, ne, auch ich bin nicht vom Gas gefeilt, also auch Gadgets, neue Lichtformer, Hintergründe,
auch
Objektive, das will ja alles ausprobiert werden. Also sowas motiviert mich auch und das ist durchaus auch so ein Trick, um mich selber am eigenen Schopf aus so einem Motivationstief rauszuziehen. Dann klicke ich mir tatsächlich mal irgendwas ganz Skurriles. Das muss nichts Teures sein, irgendwas Skurriles, irgendwas Lustiges. Irgend so eine Kit-Linse oder ein altes analoges Objektiv. Oder wir hatten mal, wie hießen diese Filter, diese das war wie so ein Revolver, so ein Vorsatzfilter, wo du so Farbfilter und Effekte und so, weiß nicht mehr, irgendwie so Plastik-Lens oder sowas. Ganz lustig, gab's auch bei Enjoy. Und sowas motiviert mich dann, das einfach auszuprobieren. Das sind so meine Tricks. Ja. Und Gut. Jetzt sind wir natürlich auf eure Tricks gespannt. Das heißt, habt ihr schon mal Motivationstiefs gehabt? Und wenn ja, wie motiviert ihr euch da? Das könnt ihr uns und natürlich dem Jürgen einfach mal auf happyshooting.de hier zur Folge 503 schreiben. Nicht wahr?
Sehr schön, macht das. Gut, lassen wir das erstmal. Es sind noch zwei Fragen da mit dran gewesen. Die verschieben wir auf nächstes Mal.
Genau.
Und reden jetzt mal über... Ich habe wieder eins gefunden. Every Pixel Aesthetics Beta. Mhm. Ein neuronales Netzwerk, das dir sagt, ob dein Foto gut ist oder nicht.
Och nein.
Doch.
Oh nein.
Doch. Die haben zumindest eins richtig gemacht. Sie haben keine Galerie irgendwo hingetan, damit du siehst, dass er hauptsächlich Blumenbilder mit unscharfem Hintergrund mag und Motorräder.
Ja.
Sie schreiben hier, we trained a neural network to see the beauty of stock photos in the same way as you do. Today our artificial intelligence algorithm is in the beta stage. Check how it works. Also Beta, okay. Kannst natürlich auch Bilder reinschmeißen. Sie haben so ein paar Beispiele dabei. Du kannst da draufklicken auf die Beispiele, dann werden die auch gleich hier geratet. Die geben dir jetzt aber nur, also die geben dir zwei Sachen. Die geben dir einmal einen Wert von 0 bis 100%. Das ist die Chance, dass dieses Bild awesome ist. Und dann noch die Tags, die wohl da gefunden wurden, also die Tags für die Inhalte. Und das kriegen sie schon mal ordentlich hin. Also zumindest, wenn man dem glauben darf, was da ist. Das erste ist zum Beispiel so Business-Leute, die in die Kamera lächeln und so ein klassisches Business-Bild.
Funktioniert.
Kommt jetzt aber mit 0% Chance, dass das Bild awesome ist, raus.
Ja, es funktioniert. Ich habe gerade ein Bild einer Ledermappe hochgeladen. Mhm. Das war 0%. Mhm. Chance. Ist auch einfach nur eine Ledermappe, die nicht mal ganz scharf fotografiert ist. Ist okay.
Okay.
Und jetzt habe ich ein Foto hochgeladen, was ich für unseren Stallbetreiber gemacht habe, wo er gerade auf seinem Pferd sitzt und den Weg lang reitet. Habe ich 100%. Sehe ich ganz genauso.
Siehst du ganz genauso, okay. Ja,
absolut.
Ja,
was also ich viel interessanter finde, ist, dass mir das Ding als Stichwort vorschlägt. Horse, korrekt. Outdoors, Animal, Riding, korrekt. Horseback Riding, korrekt. People, Sport, Rural Scene, kann ich nicht übersetzen.
Ländliche Szene.
Ländlich, okay, passt. Woman ist falsch. Man ist richtig, Nature, One Person stimmt, Farm stimmt, Cowboy stimmt, Lifestyles.
Also die Tags sind ziemlich gut.
Saddle, Ranch stimmt. Also geil.
Die Tags sind ziemlich gut.
Die Tags sind saugeil. Die will ich
die
haben.
Die Bewertungen, die finde ich eher extrem fragwürdig, muss ich mal sagen.
Also da. Du meinst die Prozente oder was?
Ja, ja, was da hinten rausfällt. Also,
ja, aber es ist doch korrekt. 100% Chance that this image is awesome. Absolut korrekt. Finde ich super. Hast du eine tolle Engine rausgesucht?
Ich habe hier ein Beispiel
zum Thema Fotoabendbrot und Motivation. Dieses hat mich jetzt motiviert.
Also ich habe da ein paar Bilder, die auch, ich sag mal, öffentliches Approval bekommen haben durch Likes und so weiter. Und da kannst du ja so manchmal ein bisschen ablesen davon, dass zumindest viele Leute so ein Bild mögen. Mhm. Und das kriegt hier 0,1%.
Okay.
Seltsam, oder?
Komisch, komisch.
Und ein anderes wiederum 99,8%, wo ich sage, das ist aber auch nichts Besonderes. Also die Taggerei ist okay, aber sie schreiben dann, wie haben wir das denn gemacht? We gave Neural Network an example to follow. To cope with it, we asked, also ein ganz komisches Englisch haben die da, we asked designers, editors and experienced stock photographers help us generate a training dataset. Also die, ja. Ich bin ein wenig, also die Bewertungen finde ich völlig Panne, aber die Tags, die sind erstaunlich gut, muss ich sagen.
Ja, also da bin ich auch gerade absolut überrascht von. Ich schmeiß mal das eine Bild hier in den Slack.
Also guckt euch an, everypixel.com/aesthetics. Werft doch mal ein paar Bilder rein und lasst uns wissen, ob die euch gut eingeschätzt hat, die Maschine, oder nicht.
So. Könnt ihr da ist es hochgeladen, genau.
Das ist also 100%.
Das ist 100%.
Naja, hat ja auch einen unscharfen Hintergrund.
Naja.
Ich habe noch einen kleinen Nachtrag von Jens. Der hat uns nämlich noch einen Kommentar zur 500 reingehauen, den ich hier kurz vorlesen möchte. Ihr seid so unfair, nachdem ich nach dem Ende von Das Paddy und Das Martin euren Podcast gefunden hatte. Der muss wohl mal erwähnt, oder? Mhm. Habe ich irgendwo um die Folge 440 angefangen und bis Folge 460 immer aktuell gehört und die älteren Folgen bis 400 rückwärts. Dann habe ich mich entschlossen, bei Folge 1 zu beginnen und bin jetzt innerhalb eines knappen Jahres doch tatsächlich bis Folge 287 gekommen. Dummerweise habt ihr in der Zeit ja schon wieder 42 neue Folgen rausgebracht, sodass ich frühestens 2018 in der Reihe derer bin, die wöchentlich auf ihre Dosis Happy Shooting warten. Macht weiter so und nachträglich Glückwunsch zu 500. Tja, Jens, hast du jetzt hier eine Zeitreise, weil dann wirst du das jetzt auch erst irgendwie 2018 hören, während wir es hier, egal.
Er wird es uns mitteilen.
Genau, falls du das jetzt hörst und es ist 2018, schick uns nochmal einen Audiokommentar an info@happyshooting.de.
Super.
Ja.
Schön.
Du?
Ja.
Ich will noch mal ganz kurz aufs Thema Bahngeleise kommen, weil, ja, das ist ein...
Das reißt nicht ab.
Das reißt nicht ab und das kann man trotzdem nicht oft genug erwähnen. Nur ganz kurz, es gab hier ein Video, was online steht, von der Today Show. Also das Thema hat es tatsächlich in die Mainstream-Medien geschafft in den USA. Und da hat mal ein Reporter mit einem Kamerateam übrigens die alle Warnwesten anhatten, ein Experiment gemacht an Bahngleisen, wo dann ein Zug vorbeifährt und die haben einfach mal so ein bisschen ja, demonstriert, wie schnell so ein Zug daherkommt, wobei der jetzt nicht besonders schnell fährt, aber wie spät du den hörst. Mhm. Und das finde ich gar nicht so uninteressant. Also wen das interessiert, das ist, glaube ich, amerikanisches Frühstücksfernsehen oder so, aber
ja, man trotzdem. Kann locker dreiviertel vorspulen, bis das eigentliche Thema
kommt. Das zieht sich ein bisschen, aber sie demonstrieren das quasi mal vor Ort mit einem Team, wie das, also er stellt sich da mit dem Rücken zur Kamera und erzählt und
sagt, wann er es hört.
Dann. Und sagt dann irgendwann, jetzt höre ich's. Und da ist das Ding eigentlich schon zu spät.
Ja.
Und der ist nicht schnell, der Zug.
Der ist nicht schnell und er hat sich darauf konzentriert, ihn zu hören. Wenn du jetzt nebenbei noch mit dem Model dich unterhältst und deine Gedanken woanders sind,
dann hörst du das nicht.
Den hörst du, wenn er dich berührt. Also.
Genau.
Ist so.
Gut.
Ja. So, der Uwe, der hat eine Frage. Hallo, ich würde ja gerne ein Audiobuch schicken, aber mit Sprachfehler macht das keinen Sinn. Nur, lesen können wir ihn nicht, den Sprachfehler. Also alles in Ordnung, Uwe. Er sagt nämlich, Streetfotografie reizt mich sehr, zumal ich öfters in London bin. Ich möchte auf Schwarz-Weiß Kleinbild belichten und selbst entwickeln. Kann auf ich?
Film, Kleinbildfilm, sagt er.
Kleinbildfilm, ja. Mhm. Kann er auch selbst entwickeln, sagt er. Die Kamera sollte also klein und kompakt sein, ohne viel Gehampel mit Blende und Verschlusszeit. Bei eBay gibt's ja alte Analogkameras ohne Ende für wenig Geld. Also die Frage, habt ihr eine Empfehlung für diese Anwendung? Danke für den tollen Podcast, hab alle Folgen gehört. Uiuiui. Und alles Gute, mit lieben Grüßen, Uwe.
Ja.
Hast du eine konkrete Streetkamera?
Hol dir eine Leica.
Eine alte Leica, oder?
So, also eine M3 oder so.
Ja,
also günstig in Anführungszeichen. Also die ganz viele der Streetfotografen, also mir geht's erstmal eigentlich um das Prinzip Messsucher. Viele der Streetfotografen, die auch also Cartier-Bresson und Co. Haben mit Leicas fotografiert, und das Prinzip des Messsuchers hat sich einfach für den Streetbereich bewährt, weil du hast beim Messsucher tatsächlich, also Messsucherkameras wie die Leica zum Beispiel haben den Sucher an der linken äußeren oberen Seite der Kamera. Das heißt, du fokussierst, und das machen die meisten zumindest mit dem rechten Auge, schaust da also rein und die Kamera ist nicht vor deinem Gesicht, sondern die Kamera ist eigentlich neben deinem Gesicht. Das heißt, dein linkes Auge ist frei. Du hast, wenn du da schaust, einfach den vollen Überblick. Da ist keine Kamera im Weg. Das heißt, du siehst auch, was passiert auf der Straße. Und in der Regel haben die Kameras im Sucher, zeigen sie auch mehr an, als nach auf dem Bild ist. Das heißt, du hast eigentlich im Sucher auch einen größeren Überblick. Selbst wenn du das linke Auge zumachst, siehst du mehr im Sucher. Das ist dann so ein Rahmen eingeblendet quasi. Und Leica ist natürlich so das Schlachtschiff, das da geht fast nichts drüber. Natürlich, hier Moni hat es schon in Chat gerade gehauen, die Yashica Electro 35 zum Beispiel ist eine schöne Messsucherkamera, die das auch macht. Sebastian hat noch eine der Canons hinterhergeschoben, also die Canonette ist, glaube ich, die Messsucher von Canon, die es noch gibt. Und das wären so ein paar der Geschichten. Es gibt auch noch relativ moderne Messsucherkameras von Vogtländer zum Beispiel, gibt's eine, wie die jetzt heißt, weiß ich gar nicht, aber die kriegt man jetzt zumindest mittlerweile, glaube ich, gebraucht, und die ist nicht ganz billig, aber die ist halt quasi neu. Aber so Yashica Electro 35 wäre ganz gut. Die macht auch tatsächlich für dich die Belichtung ganz automatisch. Also wenn du du hast einen Blendenring, und aber du hast im Sucher im Prinzip eine Wippe, ne, so grünes Licht oben und grünes Licht unten, und du schiebst dann so lange, bis das mittlere Licht leuchtet oder so ähnlich. Und dann passt das schon mit der Belichtung ganz gut. Hat dann auch von der Brennweite hat die Elektro 35 in der Regel das Yashica 40 mm Objektiv drauf. Das ist ein bisschen weiter als Normalbrennweite und eignet sich dann ganz gut. Das wäre so mein Vorschlag.
Ja, cool. Also Leica war auch tatsächlich so ein Gedanke, den ich hatte, weil ich das viel höre von Street-Fotografen. Mhm. Aber nicht nur wegen des Messsuchers, sondern auch wegen des präzisen, aber kurzen Einstellweges für die Schärfe.
Das ist noch so ein anderes Ding. Bei der Leica hast du tatsächlich unten am Objektiv so ein Ding, wo der Finger reinpasst, so eine Kuhle. Mhm. Und kannst dann, ich glaube, das ist nicht mal eine Viertelumdrehung des Objektivs, wo ein kompletter Schärfebereich drin liegt.
Ja,
Das läuft leicht, und damit bist du mit dem Messsucher und dem Scharfstellen, machst du einmal zack und das Ding sitzt.
Ja. Der Paul Ripke zum Beispiel benutzt das sehr gerne, und der hat so intensiv mit der Leica gearbeitet, das hat er mal in einem Interview erzählt, dass er nicht mehr durch den Sucher gucken muss, sondern er schätzt halt die Entfernung zu seinem Motiv. Er ist sowieso weitwinklig unterwegs, das heißt, die Schärfentiefe ist jetzt auch nicht super gering. Aber du schätzt halt die Entfernung und sagst, das sind ungefähr 1,50 Meter, ungefähr 2 Meter. Und dann kann er nach Gefühl auf 2 Meter stellen, weil du halt genau weißt, wo das ist. Weil du hast genau einen linken Anschlag, du hast einen rechten Anschlag, das eine ist nah, das andere ist fern. Und dann kannst du einfach Muskeltraining dir erarbeiten, dass du genau weißt, wo du hin musst. Und dann muss er nicht durch den Sucher gucken, sondern kann quasi so aus der Hüfte schießen.
Das fand ich sehr interessant. Kommt mit der Übung dann, genau. Das ist dann so Muscle Memory. Ne? Du weißt genau, wo der Finger sein muss, um in dem Bereich dann scharf zu haben.
Ja. Und das schaffst du halt mit so mit einem Fokusring nicht. Ne? Weil du da einfach
nicht einfach, ne?
genau weißt, wo du hin musst. Ja, kann Uwe ja mal erzählen, wie er sich dann entschieden hat. der Kai hat uns noch was geschickt. Das wollte ich mal reinnehmen, weil er hat das mit einem Datum versehen. Da hast du aber schon was recherchiert. Wir gucken gleich mal. Es geht um große Formate von Ilford, um Riesenformate. Moin Chris, moin Boris. Mal wieder was Analoges. Ilford bietet Sondergrößen an. Vielleicht eine Gelegenheit, die MIP zu pimpen. Also die Marquardt International Pinhole. Wie wäre es, die Villa in eine Kamera zu verwandeln und einfach ein Zimmer, von denen ihr ja reichlich habt, in eine Kamera umzubauen? Ilford bietet unter anderem jetzt Sheetfilm bis zu einer Größe von 20 bis 24 Zoll an. Wird natürlich schwierig, das dann in eine Jobo-Dose zu fummeln, aber darum geht's ja. Trotz allem ein Bild zu machen, oder? Vielleicht auch mal ein extremes Panorama. Mit 10 mal einen halben Meter wird's schwierig, eine Wanne zu finden. Und auch die Chemieentsorgung dürfte in Europa Kopfzerbrechen bereiten. Aber im Zweifel steht die Happy Shooting Community hinter euch. Fortis Fortuna Adjuvat. Wie der Latrina sagt. Das darf jetzt jemand. Du hast auch Latinum, oder?
Nee.
Gut. auch nicht. Und hier noch die Links. Also irgendwas mit Glück. Keine Ahnung. Ja. Und dann gibt es ja ein paar Links zu DP Review und einer Pressemitteilung von Ilford und Bestellmöglichkeiten. Und er sagt, es bestellt werden muss wohl bis zum 26.05.2017. 3-1 Riesenfoto. Jetzt klingt ja, das also, ja so, als ob sie aufhören, das zu produzieren, aber nee, ist wohl nicht so.
Glaube ich nicht. Also das davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Zumindest wenn man hier liest, zum Beispiel auf DP Review, der Artikel, da steht, dass der Hersteller Harman Technology, also der hinter Ilford steht, has announced that its annual large format and custom film ordering scheme is open. Das heißt, die machen tatsächlich jährlich wohl so eine Geschichte, wo sie sagen, okay, jetzt könnt ihr hier große Sachen bestellen und dann machen wir die auch. Das ist ja so, dass du, also wenn du jetzt Film herstellst, dann konfektionierst du den. Das heißt, der wird auf großen Sheets gemacht und dann werden die in entsprechend große Stücke geschnitten, in Packungen getan und dann verkauft. Und um das zu tun, lohnt sich's nicht, da wenig zu machen, sondern du musst das halt schon im großen Stil tun und in Packungen, in viele Packungen tun und die dann auf Lager legen und dann altern die und kosten Geld. Das heißt, wenn du jetzt dich verkalkulierst und irgendwie, sag mal, 20x24 Sheetfilm gemacht hast, der halt dann irgendwie irgendwann mal zu alt ist, weil du nicht verkauft kriegst, dann ist das Blödsinn. Das heißt, in dem Moment, wo sie das jetzt machen, sagen sie, okay, bestellt und dann wissen die, was die Leute tatsächlich wollen und dann wird das produziert. Das heißt, es wird quasi dann, sie wissen dann hinterher, nachdem diese Bestellungen durch sind, ganz genau, wir müssen so und so viel Sheets 20x24 machen und so viele Sheets 15 mal einen halben Meter und so weiter.
Ja, das klingt sinnvoll.
Ja, das ist eigentlich ein
tolles Angebot, ne?
Das ist ein geiles Angebot. Wer also tatsächlich so große Film- oder auch Papier-Sheets braucht oder das mal haben möchte, kann das hier tun. Wie gesagt, wir verlinken mal so ein paar von den Artikeln, da könnt ihr es euch anschauen, wen es interessiert. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das in irgendeiner Form ein Hinweis darauf ist, dass die aufhören mit der Produktion. Ganz im Gegenteil, das ist einfach eine ziemlich coole Bestellmöglichkeit und nutzt sie, wenn ihr analog unterwegs seid und das mal ausprobieren wollt.
Ja, also auf jeden Fall ein cooler Tipp. Ich wusste nicht, dass sowas läuft bei Ilford.
Also bis zum 26. Mai 2017. Freitag steht ja. Das ist übrigens mein Geburtstag. bitte schickt mir jetzt, bitte bestellt mich jetzt nicht für mich 15 mal 50 Zentimeter.
Ja, das leider zu spät. So schnell kann es gehen. So schnell kommen wir zum Beispiel auch zu diesem hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Denn wir werden diesmal auch wieder unterstützt von Jimdo. Bau dir deine Webseite. Ja, und diesmal haben wir keine Seite, die wir vorstellen möchten oder besprechen möchten, sondern ich habe mal wieder in den Blog von Jimdo geguckt, den ich ja eigentlich gar nicht schlecht finde. Da sind tolle Beiträge und da gibt es diesmal zwei Beiträge, die auch mit Fotografie zu tun haben und die möchte ich euch mal ins Herz legen. Da geht es nämlich einmal um die Kraft der Bilder und dass man sie nutzen sollte. Das geht so ein bisschen in die Richtung, Chris, Thema Wahrnehmung. Also da gibt es ja auch diesen Abschnitt, wo einfach mal klar gemacht wird, an die Bilder kannst du dich als Leser besser erinnern als an eine Überschrift oder erst recht an den Text. Das heißt, man sucht eigentlich, wenn man heutzutage auf den Seiten unterwegs ist, das geht mir zumindest auch so, beim schnell Durchscrollen immer nach einem Bild. Mensch, das war doch hier das hier mit dem Elefanten da drauf. Oder das war doch das da, wo diese Nadel da an der Seite liegt.
Ich habe jetzt gerade eine Studie gesehen, wo sie sagen, der Mensch verarbeitet Bilder 60 mal schneller als andere Sinneswahrnehmungen.
So sind wir gestrickt. Mhm. So ist der Mensch einfach gebaut. Und sie schreiben hier im Blogbeitrag auch von Untersuchungen, dass Tweets und Facebook-Beiträge mit Bildern 130% bis 150%, also mehr als doppelt so gut verbreitet werden und weitergeteilt werden als Beiträge ohne Bilder. Und das fällt mir selber immer wieder auf, wenn man irgendwas twittert oder bei Facebook, gerade bei Facebook schreibt oder eben auf seiner eigenen Webseite was schreibt ohne Bild. Das wird nicht so oft geklickt und kommentiert wie etwas, wo Bilder drin sind. Das ist ganz erstaunlich. Also schaut euch mal diesen Beitrag an von Jimdo. Da stehen noch ein paar mehr nette Hintergrundinformationen und auch, wo man halt Bilder herkriegt und so. Und passend dazu stellen Sie ein Design vor, das ist ein anderer Blogbeitrag von denen, da geht es um das Stockholm-Design. Also die haben ja viele Designs, die irgendwelche Städtenamen haben. Und das Stockholm-Design, das soll wohl sehr für Fotopräsentationen, Bilderpräsentationen für Fotografen geeignet sein. Und ich kannte das auch schon, ich habe das auch gesehen. Ich glaube, bei einer Besprechung hatte das auch einer der Hörer benutzt.
Das ist echt schön. Das hat auch oben eine große Area für ein Headerbild zum Beispiel, eine schöne Navigationsbar und so weiter. Also ich finde das ziemlich cool gemacht.
Das haben sie wirklich sehr, sehr schick gemacht. Sie stellen das da mal ein bisschen vor, wo so die Besonderheiten von diesem Design sind. Und was ich besonders gut finde, sie stellen eben auch echte Seiten vor als Beispiele. Sie haben da mal so ein paar rausgepickt, die mit diesem Design gemacht wurden von Nutzern von Jimdo und stellen das vor und da sieht man eben, was man damit machen kann und wie das ausschaut. Also besucht die Seiten ruhig mal, da könnt ihr euch schöne kreative Ideen auch für eure eigenen Seiten rausziehen.
Ich finde den Blogbeitrag geil, weil sie haben nämlich oben so als erstes Bild sowas gemacht wie so eine IKEA-Anleitung mit Stockholm-Templaten und Zutaten Kümpür, ein Krode Häder und ein Stücki Navigator.
Also so typisch IKEA-Anleihe. Ne?
Sehr geil.
Ja, finde ich gut. Also das lohnt sich. Diesen Jimdo-Blog lege ich euch weiterhin gerne ans Herz. Kann man auch kommentieren da. Und wenn man mit seiner eigenen Webseite auch mal nicht weiterkommt, die haben auch professionelle Designer, die man buchen kann, wenn man mal Unterstützung oder Anpassungen braucht. Das geht. Ihr könnt kostenlos starten, bleibt immer kostenlos. Und wenn ihr auf das Pro-Paket wechselt mit mehr Funktionen für euren Shop und irgendwelche Banner raus, die unten auf der Seite sind, dann könnt ihr 15 Euro sparen mit unserem Code Belichtigung. Gebt den bitte mit ein, dann sehen die, dass ihr von uns kommt. Und dann haben wir uns alle ganz doll lieb.
Und ihr kriegt noch Geld.
Und ihr kriegt 15 Euro. Warum nicht, ne? Ja, danke Jimdo für die tolle Unterstützung und für die tollen Webseiten.
So, es ist 15 Minuten vor der Tagesschau. Wir sollten mal.
Wir springen in
langsam
die Medien.
Genau, wir gucken mal, was ihr uns so an Fragen gestellt habt.
Auf Google Plus hat der Krisu gefragt: Der See wäre zu kalt zum Grillen, weil ich hatte geschrieben, die meisten sind noch bestimmt draußen. Aber stimmt, es ist empfindlich kalt geworden. Da hat er keine Lust. Da interessiert mich was ganz anderes. Womit haben eigentlich all die berühmten Fotografen fotografiert? Von Cartier-Bresson habe ich gehört, dass er gerne Leicas mochte. Und von Ansel Adams ist bekannt, dass er in seinen Kameras quasi wohnen konnte. Aber was verwendeten Fotografen wie Kappa, Newton, Lindbergh, Warhol, Hamilton, Weston oder oder? Von anderen berühmten Fotografen ist mir da mehr bekannt. Marquardt mit seiner Canon, Nienke mit Olympus und Canon oder Jenel, der gerne seine Canon und Praktika verwendet, also er selbst. Schönen Abend noch. 3, 2, 1. Weißt du da was?
Nee. Also Cartier-Bresson ist bekannt, Leica, viele Street-Fotografen haben früher Leica verwendet. Von Anselm Adams ist nicht nur bekannt, dass er in seinen Kameras wohnen konnte, weil das stimmt gar nicht. Der hat alles Mögliche gehabt. Ich habe da mal ein Video auf YouTube gesehen, wo tatsächlich mal seine Kameras vorgestellt wurden. Und der hat vom Mittelformat bis zum 4x5 Zoll Großformat bis zum auch mal 8x10 oder so, hat er quasi alles Mögliche fotografiert. Also der war nicht tatsächlich jetzt in irgendwelchen Superriesenkameras immer unterwegs. Und für die anderen, nö, weiß ich jetzt nicht wirklich so direkt, aber das wäre mal ein schönes Forschungsprojekt, Grisou. Vielleicht kannst du ja mal dich in die diversen Ecken der Video-Websites und so weiter vergraben und in anderen Websites nachlesen und das mal zusammenstellen. Würde uns auch interessieren.
Ja. Also Jim Rakete hat zum Beispiel auch mit verschiedenen Kameras gearbeitet, fällt mir ein.
Das macht doch jeder Fotograf.
Von einer analogen Großformat bis zum kleinen Bild, alles
dabei. Mache ich doch auch. Also das ist, ja, es gibt schon Fotografen, die sagen, nö, das ist die Kamera und fertig. Aber wenn du immer auch in unterschiedlichen Situationen und auch mit Menschen, mal mit Landschaften, mal mit irgendwelchen anderen Sachen zugange bist, dann ist es auch teilweise echt sinnvoll, unterschiedliche Kameras zu verwenden. Also, dass jetzt der Fotograf irgendwie, dass man denen jetzt allen irgendwie eine Kamera zuschreiben könnte, das wage ich mal zu bezweifeln.
Paul Ripke, vorhin schon angesprochen, fast hauptsächlich mit der Leica unterwegs.
Zum Beispiel.
Hat aber natürlich auch Spiegelreflexen und anderes Zeug. Ja. Bei Facebook hat der John gefragt, hallo Boris, hallo Chris, arbeitet jemand von euch inzwischen mit Affinity Photo? Wenn ja, habt ihr einen Tipp, wo es gute Tutorials in Deutsch gibt, so für Affinity Photo Anfänger? Die erste Frage kann ich mit ja beantworten.
Ich auch, ja.
Ich benutze das, jetzt nicht so wahnsinnig intensiv, ich muss mich da noch ein bisschen tiefer einarbeiten, aber ja, ich nutze das. Und nein, deutsche Tutorials kenne ich nicht. Ich kenne nur die englischen von Serif selbst. Die haben nämlich einen sehr, sehr tollen Vimeo-Kanal, also wo es Videos gibt, Tutorial-Videos, wo dann einzelne Funktionen erklärt werden. Und das hat mir eigentlich schon ganz gut weitergeholfen.
Ja, mir geht es da auch genauso. Also Punkt 1, ja, ich nutze es mittlerweile relativ intensiv, aber jetzt noch nicht so, dass ich jetzt da so gut wäre, wie ich es mal in Photoshop, oder wie ich es in Photoshop bin. Aber trotzdem, ich möchte das lernen, deshalb tue ich es auch immer als erstes Mal raus. Und deututsche Tutorials, nö. Ich suche nach Tutorials und dann wurschtel ich mich durch die englischen durch, weil da sind in der Regel die besseren und auch die größere Auswahl.
Ich habe auch tatsächlich die Programmoberfläche auf Englisch.
Da habe ich hier auch eher alles auf Englisch, weil das wird auf Englisch entwickelt und die Übersetzungen weisen sich dann oft immer als nicht ganz so. Also manchmal werden halt Sachen eben komisch übersetzt und dann musst du dich fragen, was das soll. Also für mich ist, ich bin sehr anglophil.
Tja. Jetzt stelle ich gerade fest, wo ich das gesagt habe. Bei dem letzten Update ist das wieder deutsch geworden. Ich muss das mal wieder umschalten.
Findet die Foto deutsch geworden? Letzten Update? Jetzt muss ich es gerade mal starten hier.
Ich hatte das auf Englisch. Nee,
bei mir ist das auf Englisch. Bei mir ist aber die Systemsprache Englisch.
Ja, eben. Ich hab die Systemsprache auf Deutsch, aber hatte.
Ja, nee, dann.
Es gibt so Switcher-Tools, wo du halt die Sprache von den Apps wechseln kannst. Das hatte ich hier bei Affinity gemacht. Das muss ich mal wieder machen.
Gut, der Hinweis. Kai hat danke, noch eine John. Frage. Der Kai hat noch eine Frage. Da Sebastian mit einem Hinweis im Analogkanal auf dem Slack gegeben hatte, dass ich bei der Belichtung von Kodak Ektar 100 aufpassen sollte. Was ist heikel am Ektar? Oder wie Kamera Kater es formulieren würde, wenn ihr wählen müsstet, Ektar 100 oder Porsche 160?
Den Ektar 100 kenne ich persönlich nicht. Das heißt, wenn das jetzt eine Frage ist, ich würde einen Porsche 160 nehmen, aber erzähl mal was zum Ektar.
Der Ektar ist ein Farbnegativfilm, der wunderschön ist. Und wer gibt's dazu nicht zu erzählen? Der hat allerdings nicht ganz so den riesen Belichtungsspielraum wie der Portra. Also Portra ist tatsächlich, den kannst du in Licht baden. Dem kannst du auch mal 2, 3 Blendenstufen zu viel Licht geben. Also besonders bei viel Licht ist der Portra extrem gutmütig. Dem kannst du richtig viel geben. Der Ektar ist halt ein bisschen eingeschränkt an der Stelle. hat nicht so ganz den großen Spielraum. Aber wo der jetzt genau liegt, das ist bei Film eh fließend. Also deshalb kann das nicht sagen, 2,5 Blenden gehen noch oder so. Aber der Portra ist, was viel Licht angeht, ist der Portra, der ist lichthungrig, der mag viel Licht.
Lichthungrig. In Licht baden, finde ich auch schön.
Genau.
Wer würde nicht gerne mal in Licht baden?
So. Das war's mit den Fragen, ne?
Ich denke ja. Ich gucke gerade nochmal auf Twitter. Nö, Twitter nicht. Gut. Denn haben wir hier noch etwas zu tun.
Aha. Meinst du, das hier?
Ja, und zwar ist ja letzte Woche die Aufgabe Wiener abgelaufen. Ich suche mal. Das ist meine Unterlage hier holen.
Ich sehe gerade eins von den Bildern. Ah, Leute.
So.
Nicht cool.
Ja, sind starke Bilder dabei. Wie viele haben wir? Ich gucke gerade mal. 15, ne?
15, nur 15.
Also gute Gewinnchancen.
Was gibt's denn zu gewinnen?
Achso, was gibt's zu gewinnen? Ich habe rausgesucht, jetzt muss ich das hier zur Seite räumen, von Peak Design eine Range Pouch und zwar in Größe L. Das ist so eine, ja, so eine Tasche, die man sich an Gürtel hängen kann oder die man cool. sich umhängen kann, wenn man entsprechende Gurte sich noch dazu holt, wo du halt Objektiv oder eine kleine Kamera oder sonstiges Zubehör mit transportieren kannst. Nettes Add-on.
Gut. Ja, lass uns würfeln. Ihr müsst mehr Bilder schicken, dann müssen wir nicht so viel würfeln. Dann sind die Chancen größer, dass man es im ersten Wurf schon erwischt.
So, pass auf. 15? Ihr braucht doch beide Würfel, ne? Der eine geht ja nur bis 10. So. 19. Na.
So viele. Das ist die 10, 0, eine 2.
Oh. Da. Oh, das ist sogar eins, was ich zum Besprechen rausgesucht hatte.
Würfel weg und gut. Von Dirk Havels, Wiener Würstchen farbenfroh. Oh, geil.
Ja, das ist Pop Art pur, ey.
Das ist ja, das finde ich sehr, sehr cool. Also, was sehen wir? Wir sehen einen rosa Untergrund, also Tisch rosa, Hintergrund blau. Also hellblau, so Pastell. Mhm. Ein Trinkgefäß in Pastellgelb, ein Strohhalm, der nicht pastellrot, aber ein richtiges Rot ist. Auf dem rosa Tisch steht ein weißer Teller und darauf zwei Wiener Würstchen. Mhm. Tisch und Hintergrund haben quasi fast keine Schatten, überhaupt ganz wenig Schatten auf dem Bild, was dem Ganzen dann eine sehr starke Zweidimensionalität gibt. Die Art und wie es komponiert ist, also Vorder- Hintergrund tatsächlich wohl ziemlich mittig halbiert, ist gibt dem sowas sehr 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 Grafisches. Also das ist klasse. Ich mag das. Den Stil mag ich total gern. Und der kriegt von mir gleich ein Sternchen.
Ich musste irgendwie so an Warhol oder sowas denken.
Ja, Warhol war da ein bisschen, ein bisschen aggressiver, was das angeht. Aber das ist so 60er Jahre Stil zum Teil. Genau. Also ein geiles Bild. Gratuliere. Hast du zurecht gewonnen.
Also das ist blitzesauber komponiert und atemberaubend. Also eine Farbenpracht, obwohl sie schwach gesättigt ist. Wirklich toll.
Klasse. Bist du gleich so in 60er Jahren in so ein amerikanisches Diner
genau, exakt.
Versetzt,
das passt,
oder?
Das passt, absolut. Ich finde es auch frech, wie er halt dieses Trinkgefäß, also diesen Becher da angeschnitten hat und der Strohhalm aber dann so herausragt. Das ist cool gemacht, wirklich.
Ja, sehr, sehr schön.
Das war jetzt eins, was ich rausgesucht hatte. Achso, Dirk ist das, ne? Dirk Havels heißt der User. Du hast gewonnen, und zwar die Pouch. Bitte schreib mir doch mal eine E-Mail an info@happyshooting.de, Stichwort Gewinner Wiener und eine Adresse, wo ich dir dann die Pouch hinschicken kann. Mhm. So, jetzt war das ein Bild, was ich auch gern besprochen hätte. Jetzt müssen wir mal gucken.
Da sind kurz ein anderes rausziehen, ja, und zwar ist das das erste Bild von Die Murmel. Titel Katze Wiener hat hier, ja, wie sagt man das? Also das ist ein Bild von einer Katze, die das Maul sehr weit aufgerissen hat und im Vordergrund ein Wiener Würstchen in ihre Richtung zeigt. Das sieht so ein bisschen aus, als ob Katze gleich irgendwie hier Wiener Würstchen frisst, aber ich glaube, die Katze gähnt, weil so sehen gähnende Katzen aus, aber es ist zumindest irgendwie lustig, ja, entweder so tatsächlich erwischt oder so nachträglich irgendwie zusammengepappt. Das kann man nicht sagen. Weil wenn ich hier mit dem Wiener Würstchen wedel und die Katze gähnt die nicht, dann gähnt die garantiert nicht. Dann ist die eher fixiert auf, ob es da was zu essen gibt.
Jawohl.
Tja.
Ja, mal so einen ganz groben Überblick. Wir hatten ein Bild dabei, hier zum Beispiel vom Ralf, ein schönes Triptychon, wo er so einen Wiener Prater, so eine geprägte Münze mit diesem Riesenrad hat und das einfach in drei Stufen, also einmal komplett und dann mit verschiedenen Makrostufen so in Details halt wirklich rangeht.
Hat da steht mir auch sehr Wiener gut drauf. Gefallen.
Mhm. Dann Heimibe hat ein schönes Bild mit einer Bürste und einer blank gewienerten Oberfläche. Also das wieder mal anders verstanden, im Sinne von sauber machen. Sehr schön. Dann gibt es hier ein Bild, von wem ist das hier? Grown Gizmo. Das ist quasi eine Suppe mit Wiener Würstchen, die so aus der Suppe herausschauen.
Aber in so komische Förmchen geschnitten.
In so Viererförmchen. Das sieht so ein bisschen aus wie Synchronschwimmen.
Das ist auch eine Assoziation, die ich zuerst hatte. So diese Synchronschwimmerinnen, die so unterm Wasser sind und dann oben die Füße rausgucken oder
irgendwie
so.
Irgendwie sowas, genau.
Ein Synchronwürstchen.
Das
sind Wiener Synchronwürstchen sind das.
Ja, so sieht das aus. Cappy Foto hatte eins, da musste ich dann doch schmunzeln. Das ist wohl in Wien aus dem Zug heraus aufgenommen. Eine Wandgraffiti, wo drauf steht ich und dahinter noch Kamera. Das muss man auch erstmal sehen und dann abdrücken. Sehr schön. Also wirklich ein bunt gemischter Haufen an Fotos habt ihr wirklich toll gemacht.
Sehr schön. Das war die Wiener Aufgabe. Gewinner, bitte Mail an info@happyshooting.de. Und ja, schön, dass ihr alle mitgemacht habt.
Aktuelle
das
Aufgabe.
Das hat uns richtig Spaß gemacht.
Ja. War schön.
Haben wir die andere Aufgabe läuft noch, ne?
Ja, ja. Nächste Woche gibt es wieder eine neue.
Gut.
Sehr schön. So, dann haben wir noch ein Geräuschrätsel aufzulösen. Ich versuche mal, ob ich das diesmal ein bisschen lauter kriege. Vom Thomas. Heute nutzt aber auch wirklich jedes Zahnrädchen einzeln so. Ne?
Aber wirklich.
Das ist wirklich. Kannst ja mitzählen. Ne? Geil. Ja, er schreibt uns hier: Hallo Boris, hallo Chris. Jetzt, wo ich die Geräuschrätselliste ins Leben gerufen habe, möchte ich auch mal einen Beitrag zu dieser Liste leisten.
Sehr schön.
Ich fange mal mit der Kamera an, die ich von meinem Vater übernommen habe. Er muss sie Anfang, Mitte der 1960er Jahre gekauft haben, denn sie wurde von 1963 bis 66 gebaut und galt damals als gehobene Ausstattung. Es handelt sich um eine Zeiss Icon Contessa Mart SE. SE ist ja immer gehoben, ne? Dies ist eine Messsucherkamera mit einer Color Pantar 1:2,8, also 2,8 Blende, 45 mm Festbrennweite. Sie besitzt eine Blendenautomatik, natürlich auch manuell einstellbar, und einen mechanischen Verschluss Prontormatic 500 der Firma Alfred, was? Gautier.
C'est français.
Offray?
Oui, oui.
Offray, Gautier, Combach. Was auch immer. Ich nix Französisch. Mit diesem Verschluss lassen sich Belichtungszeiten zwischen einer 30. Sekunde und einer 500. Sekunde einstellen. Zusätzlich gibt es auch noch eine Bulb-Einstellung. Tja, in der Aufnahme hört man das Spannen des Films, das war nicht zu überhören, den Rückschlag des Spannhebels und die Auslösung. Das Ganze dann dreimal, 500, 30 und bald eine Sekunde ungefähr. Ja, der Thomas.
Ja, der geil, wie gesagt auch die Geräuschrätselliste führt, weil wir haben nicht nur von Sascha die Liste der oder den Feed mit allen Episoden oder mit den zumindest Episoden bis vor einem Jahr, sondern von Thomas die Geräuschrätselliste, die findet ihr auf happyshooting.de/Geräuschrätsel. Oder wenn ihr auf happyshooting.de mal im Community schaut, in dem Community-Menü-Eintrag, da gibt es die Community-Projekte und da sind auch alle möglichen anderen Sachen drin, die Happy Shooting-Datenbank, die Karte, die der Joachim betreibt, die Ohne-Kontext-Fragen, das Happy Shooting-Bingo, obwohl ich glaube, das läuft nicht mehr, oder?
Ich glaube auch. Gut.
Also solltet ihr auch irgendwas Community-bezogenes machen wollen, oder vielleicht haben und das teilen wollen, da gibt es einen Bescheid.
Mhm. Warum nicht?
Wir verlinken gerne. Man weiß nie, was da noch geht. Ja, das war's.
Das war's.
Wir sind durch. Wir sagen danke für alle, die Community-Projekte machen und überhaupt alle, die hier zuhören.
Ich wollte gerade sagen, an jeden, der jetzt hier gerade sich die Zeit genommen hat, zuzuhören.
Danke. Ihr seid super. Und wir sind fertig. Und
nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin.
Dann 3, 2, 1,
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.